Hallo und willkommen zur Folge 32 von Leitmotiv. Heute bin ich mal wieder zu Hause nach langer Zeit und überhaupt ist es eine Sendung nach langer Zeit. Ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, drei Kinder und Podcasten unter einen Hut zu kriegen, aber so langsam nimmt es wieder Fahrt auf und heute habe ich Besuch bekommen, auf den ich mich schon lange gefreut habe von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Silke Burmester.
War das gut? Burmester.
Ach, Burmester. Ich habe eben noch gefragt. Das ist,
genau, da war es auch richtig beim zweiten Mal.
Genau, beim zweiten Mal war es richtig. Das klingt auch schon, wenn du das aussprichst, hört man auch schon, wo du herkommst. Also das Hamburgische, das schlägt schon sehr durch. Aber ich stelle dich erst mal vor. Ich lese ja immer sehr gerne Wikipedia-Seiten von meinen Gästinnen, wenn die kommen, weil die immer so ganz förmlich sind.
Ja.
Ich weiß nicht, kennst du deine eigene Wikipedia-Seite?
Ich gucke da nicht oft rein, aber ich habe sie schon mal gesehen.
Ja. Also laut deiner Wikipedia-Seite bist du Journalistin, Kolumnistin und Autorin mit den Schwerpunkten Gesellschaft, Kultur und Medien.
Punkt. Ja,
ja,
richtig.
Das ist ziemlich gut. Was fehlt, ist Dozentin. Das stand nicht so drin, obwohl ich glaube, das ist ja auch wichtig, ne, die Tätigkeit.
Na, die ist halt wichtig, weil sie Teil des Einkommens zuweilen ausmacht.
Also ist auch, genau, so habe ich es auch verstanden. Auf deiner Webseite sozusagen sieht man das nochmal, dass das auch einen Schwerpunkt gibt. Ich habe dich kennengelernt auf Twitter schon, also was heißt kennengelernt, aber ich habe von dir Notiz genommen auf Twitter vor ein paar Jahren mit deinem damaligen Twitter-Handle Medienfront, @Medienfront. Ich habe eine Einstiegsfrage in den Podcast, die ist immer, warum heißt du denn so, wie du heißt auf Twitter? Da gibt es ja immer eine gute Anekdote dazu. Bei dir kann ich eigentlich schon fragen, warum heißt du denn nicht mehr Medienfront? Also du hast deinen Twitter-Handle gewechselt, ich glaube dieses Jahr, und heißt jetzt ganz klar Silke Burmester. Ich werde das nie richtig aussprechen.
Doch, das hast du super gemacht. Das ist total. Okay. Das ist
so.
Jetzt.
Also, warum heißt du denn jetzt so, wie du heißt?
Weil der Name Medienfront das Ergebnis war der Kriegsreporterin. Ich hatte ja in der Taz eine Medienkolumne, die hieß Die Kriegsreporterin. Silke Burmester berichtet von der Medienfront. Und Kriegsreporterin war ein Buchstabe zu lang für den Twitter-Namen. Und dann kam nur, also dann ging halt Medienfront. Und so haben wir das Ding damals Medienfront genannt. Und jetzt heißt es Silke Burmester, weil ich die Kolumne beendet habe nach 7 biblische Jahre und diese Rolle auch verlassen möchte. Also dieser ewig draufschauenden, die Dinge beim Namen nennenden Person sozusagen. Und da eher, wie gesagt, also einfach als Silke Burmester, als eine normale Person mit journalistischer Beruf sozusagen dann auftauche.
Ich habe tatsächlich, ich muss gestehen, als ich am Anfang gesehen habe, was du machst und dein Twitter-Bild, das war damals mit so Helm, das kann man auch immer noch sehen, weil es gibt diesen Medienfront-Account noch. Ich dachte am Anfang wirklich, dass du Kriegsreporterin bist.
Also ja, das denken manchmal. Wie peinlich ist es dann, wenn ich irgendwo auf dem Podium bin oder so und die Leute so gut vorbereitet sind, dass sie tatsächlich annehmen, ich sei Kriegsreporterin. Also das ist mir 2 passiert und da denkt man sich auch irgendwie, also wenn ihr mich schon einladet, dann guckt doch mal, was ich mache. Aber
du schreibst eine Kolumne, die heißt Kriegsreporterin.
Genau.
Nein, das habe ich dann relativ schnell mitbekommen, dass es um Medien geht, also dass Medien in Front sozusagen das Wichtige ist. Du hast, wir können ja mal kurz über die Kolumne sprechen. Du hast ja auch noch in anderen Publikationen, glaube ich, ähnliche Sachen geschrieben, ne? Also so.
Ich habe über Medien, ich hatte genau. Auch im Medium-Magazin hatte ich auch eine Medienkolumne, die war aber dann schon anders, die war auch nicht so satirisch angehaucht, die war ernster und so.
Ja. Also du hast Meta über Medien geschrieben, ne? Also über, vor allen Dingen übers Verlagswesen war so mein Gefühl. Also das ging um die großen Verlagshäuser und Missetaten. So.
Ja, kann man so sagen.
Missetaten
ist ein schönes Wort an der Stelle.
Du lächelst so ein bisschen in dich rein. Warum hast du das an den Nagel gehängt?
Also vielleicht ganz kurz zur Entstehung. Als Ich hatte ja bei der Taz eine andere Kolumne auf der Wahrheitsseite, das war das geheime Tagebuch der Carla Bruni. Und da ging es darum, aus deren Leben so zu erzählen. Und das habe ich irgendwie ein gutes Jahr lang gemacht und irgendwann hatte sich das, war das ein bisschen ausgelutscht mit der Trulla. Und es war aber irgendwie klar, ich möchte da weiterschreiben. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon seit 100 Jahren für die Taz geschrieben und die wollten auch, dass es weitergeht. Und da ich auch schon ewig für die Medien schreibe, war irgendwie klar, es sollte eine Medienkolumne sein. Und dann, als wir uns zusammensetzten und überlegten, was könnte das sein, fragte der Kollege Steffen Grimberg, ja, wie ist es denn gerade so als Journalistin, als freie Journalistin? Und da habe ich gesagt, du, das war nämlich gerade als also so eine ganz, ganz böse Welle da so durchging, also wo wirklich jeden Tag Redaktion dicht gemacht wurden, Pauschalisten rausgeschmissen, Feste frei entlassen. Also es war diese ganz harte Zeit und habe ich gesagt, du, das ist wie im Krieg. Also da sind die Einschläge, das ist wirklich jeden, die Einschläge sind neben dir und du guckst nur, hat es mich getroffen oder nicht. Und in dem Moment hatten wir sozusagen die Idee. Und es war ja eine satirische Kolumne, also satirisch in dem Sinne, dass ich versucht habe, ja, die Dinge zu benennen, auch Missstände zu benennen, blöde Sachen zu benennen, aber eher nach dem Prinzip, also ich bin da nicht diejenige, die sagt, Obacht, hier geschieht Unrecht, sondern ich denke mir, drehen wir es doch mal um und machen uns so bei lustig und lassen die Leute sozusagen, also ich denke immer ich muss gar nicht sagen, hey, das ist doof, die anderen sollen doch merken, mein Gott, sind die bescheuert. Mhm. Das war meine Herangehensweise, das habe ich 7 Jahre lang gemacht und das war total gut, aber ich habe mich verändert. Also irgendwie war jetzt mal für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich so merkte, ich will diese Rolle nicht mehr haben. Also diese Rolle heißt eben auch, die ist eigentlich, du bist so ein bisschen wie so ein Hofnarr oder wie so ein ungezogenes Kind, das in so einer Abendgesellschaft rumspringt und den Leuten am Rock zieht. Und das ist eine Zeit lang mal ganz lustig, aber irgendwann bist du vielleicht auch zu alt dafür oder so. Also, oder ich. Und beziehungsweise es war einfach eben so, dass ich merkte, ich habe die Rolle jetzt lange genug ausgefüllt. Ich habe da getan, was ich tun kann. Und auch gedacht, jetzt können auch mal andere. Also jetzt ist mal gut. Mir reicht's jetzt auch. Also es war auch sicherlich so ein bisschen so, dass ich irgendwann, ich habe immer viel Spaß gehabt und mir ist irgendwie der Spaß vergangen. Irgendwann habe ich nur noch gedacht, Gott, das sind alles so blöde Leute. Also nicht alle, aber viele. So richtig doofe Leute sind dabei.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe ja ein Jahr lang einen Blog über die Piraten geschrieben. Das fing an als, das sollte ein lustiges Blog werden. Und ich habe sozusagen immer die kleinen Skandale geschrieben. Und das hat dann relativ Fahrt aufgenommen. Und ich habe das dann nach einem Jahr auch wieder zugemacht. Dann war auch die Bundestagswahl vorbei. Und ich habe auch gemerkt, dass das ja auch mich ein Stück verändert, weil ich plötzlich über das Thema, über das ich eigentlich auch nur so ein bisschen rumpöbeln wollte, so ein bisschen lustig, sehr viel Raum in meinem Leben eingenommen hat. Ich damit auch sehr stark identifiziert wurde. Ich war, auch Jahre später war ich immer noch der Popcorn-Piraten-Mensch. Würde ich immer noch angesprochen. Ich werde halt immer noch angepöbelt, deswegen. Und ich musste das dann auch zumachen, weil ich dachte, das eigentlich wollte ich ja nur so ein bisschen Spaß haben und es wurde so ernst. Dann ging es auch um Holocaust-Verleugnung und diese ganzen Sachen, die da auch alle so passiert sind. Und dann dachte ich, okay, ich will jetzt nicht mehr, dass ich nur noch für die Zukunft dieser Mensch bin. Das ist Tatsache auch was, worüber ich manchmal beim Bildblog nachdenke. Das ja gestartet ist eigentlich als Watchblog über die Bild. Mhm. Sich jetzt thematisch ein bisschen erweitert hat. Und
ja, die haben sehr weit aufgemacht.
Und Tatsache bin ich da immer so hin und her gerissen, weil einerseits finde ich das prinzipiell toll, dass die das machen, weil das ist auch wichtig, kontinuierlich zu dokumentieren. Und andererseits geht es mir auch so, wenn ich das so lese, dass ich so, es wirkt dann aber auch irgendwie verbissen. Also, dass ich denke, okay, das, ja, diesen einen Schreibfehler, den kann man jetzt auch noch monieren und diesen einen blöden Artikel, weil ich manchmal denke, das ist dann es wird dann so ein Selbstläufer und man ist dann unter so einem Ablieferdruck in eine bestimmte thematische Richtung was abzuliefern und irgendwann, weil ich weiß nicht, wo der Punkt ist, wo man sagt, vielleicht muss man es jetzt auch lassen. Ich will jetzt nicht das Bildblock auffordern, das zu lassen, ja, aber sozusagen, wo ich frage, was macht das mit dir und wie verändert dich das und wie macht dich das auch zu so einem Nerd und so einem Thema? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, du hattest ja auch ein relativ breites, weil du konntest ja schreiben, worüber du wolltest. Ne? Mhm. Ich nehme an, du hast jetzt nicht, musstest nicht groß recherchieren und
Also das klingt jetzt furchtbar.
Ja.
Also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal, ich habe mir schon so Sachen gesucht, die mir so hingefallen sind. Also irgendwelche, ne, gehst bei jemandem auf die Website und liest was total Dämliches oder jemand, der NDR schickt, der irgendwie eine Pressemitteilung, die wahnsinnig beknackt ist. Das waren solche Sachen. Es waren aber auch, tatsächlich waren da auch recherchierte Sachen bei. Aber
manchmal war es. Ich wollte dich jetzt auch nicht beleidigen.
Nein, aber manchmal manchmal war es interessanter aufzuschreiben, also du willst irgendwie was nachrecherchieren oder recherchieren und manchmal war es interessanter dann aufzuschreiben, durch welche Warteschleifen du weitergereicht wirst. Mhm. Manchmal war das dann die Geschichte. Und ich habe aber auch gemerkt tatsächlich, dass der Rechercheanteil immer geringer wurde und das hatte aber auch, da muss man über Ökonomie reden. Natürlich kriege ich bei der Taz nicht viel Geld dafür. Also da kannst du ja überhaupt nicht von leben. Das machst du ja wirklich eher for fun oder vielleicht für irgendeine Form von Reputation oder was auch immer. Also musst du noch andere Sachen machen und um das Geld zu verdienen. Und dadurch, dass die Honorare so runtergegangen sind, musst du halt eine unglaubliche Menge arbeiten, um auf dein Geld zu kommen. Und da habe ich immer gemerkt, tatsächlich der Rechercheanteil ist geringer geworden vor dem Hintergrund, dass es ja viel bequemer ist, sich über irgendwas lustig zu machen, was jemand anderes Doofes gedruckt hat, weil ich eben an der anderen Stelle das Geld verdienen musste. Und das ist, also ich habe gestern Abend habe ich Georg, das war gar nicht Georg Löwisch von der Taz, das war jemand anders, ich war nämlich am Sonntag im Presseclub und da war ein Kollege von Reuters und dann hat er gesagt, Mensch, warum machen Sie denn nicht weiter? Oder, jetzt muss ich mal überlegen, oder das war der andere Mann, ist auch völlig Wurste und da habe ich gesagt, ja wissen Sie was, zahlen Sie mir für 1.000 Euro und dann mache ich weiter. Aber irgendwie, ja, warum machen sie nicht weiter? Aber keiner guckt, wovon lebst du? Das ist so ein bisschen blöd. Und wenn das mal anständig bezahlt würde, dann würden, glaube ich, eine Menge Leute eine Menge tolle Sachen machen. Also von daher, eigentlich ist das für die Verlage oder die Presselandschaft auch total gut, dass sie so wenig zahlt, weil die Leute keine guten Sachen machen.
Du bist
oder
ja,
wenig.
Du kennst dich ja mit Journalismus gut aus, würde ich jetzt mal so grob sagen. Also du arbeitest ja auch als Dozentin in dem Bereich, hast viel Erfahrung. Ich habe nur stichprobenartig Erfahrung damit, weil ich ab und zu mal Artikel veröffentliche in Magazinen. Für mich fühlt sich das so an, mit der kleinen Stichprobe, die ich habe, dass Artikel, in die viel Recherchen eingeflossen sind und in denen auch viel Herzblut steckt, meistens nicht die Artikel sind, die besonders hohe Aufmerksamkeit zukommen, sondern es sind eher die pauligen Stücke. Also wenn ich was Kurzes, Knackiges schreibe, was ein bisschen lustig ist, kriegt das meistens deutlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich so ein akkurates Stück, wo wirklich viel Recherche drinsteckt und ich sage, ach, das ist jetzt irgendwie wertvoll, ja, also da ist so ein Erkenntnisgewinn ist. Geht dir das auch so?
Also ich glaube, was man sehen muss, ist ganz generell, also man kann das ja sozusagen monieren, dass nur die unterhaltsamen Sachen, also dass die so viel Aufmerksamkeit kriegen. Der Punkt ist ja, ich denke, der Mensch will unterhalten werden. Ich finde das aber auch, ich finde das berechtigt. Also ich bin ja eine Verteidigerin der Unterhaltung. Es gibt ja sehr viele, Unterhaltung hat viele Gegner, die hat ja auch in Deutschland einen ganz, ganz schlechten Stand und Ruf. Ich bin bei der Grimme-Jury bin ich auch immer in der Unterhaltungsjury. Ich will auch nicht in die anderen. Und was den Journalismus anbelangt, da besteht ja die große Kunst darin und das unterscheidet eigentlich auch dann meiner Meinung nach irgendwie auch die Journalisten voneinander. Es gibt welche, die wahnsinnig gut, sehr solide, sehr seriös ihre Geschichte aufschreiben. Und es ist gut recherchiert und alles richtig, richtig gut gemacht. Und dann, aber tatsächlich, die Kunst ist ja die, selbst wenn du das alles zusammen hast, aber dann so zu schreiben, dass das Schreiben auch noch ein Erlebnis, also das Lesen oder das Hören ein Erlebnis ist. Und das ist, ich glaube, da trennt sich da ein bisschen die Spreu vom Weizen. Deswegen können nicht viele die Seite 3 in der Süddeutschen schreiben. Und die das können, die können dir halt auch irgendeine hackeöde Geschichte so erzählen, dass du sie einfach gerne liest. Und dass du denkst, das war jetzt aber, das war ein schönes Lesestück. Und war das interessant und was toll, was ich da erfahren habe. Jetzt weiß ich das und das und das und das. Und das, finde ich, ist die Kunst. Und jetzt reden wir mal über dieses Dozentinnen-Dasein. Ja. Ich versuche auch immer, also ich will da nicht drüber reden, ich möchte auch gleich über was anderes reden. Aber das ist so, ich sag den Leuten, also alles jenseits der Nachricht soll schön erzählt sein. Es geht nicht darum, die Leute über eine Geröllhalde zu ziehen und am Ende haben die blutige Knie und sind total erschöpft, wenn sie das Ding gelesen haben. Sondern ich finde, man soll da so durchgleiten und es ganz schön haben und dann, wie gesagt, dann hat man noch einen Erkenntnisgewinn. Ich glaube, das ist nicht unbedingt guter Journalismus, weil alle andere Dinge sind auch guter Journalismus, aber das ist dann sozusagen die Königsdisziplin, für die Leute ja aber dann bitte hoffentlich auch Geld ausgeben. Also ich meine, gehen wir mal davon aus, die Zahlen, dann sollen die auch was kriegen für ihr Geld. Und wer will schon dafür bezahlt werden, außer Manager bei der Domina, dass es ihnen schlecht geht? Also von daher.
Ich musste gerade ein bisschen kichern, weil mich, was du gerade gesagt hast, hat mich erinnert an ein Interview, das ich 2000 mit Ulrich Meier geführt habe. Ich habe
wie heißt die Sendung nochmal?
Akte. Da habe ich nämlich mal gearbeitet, 99, 2000 und habe dann, ich habe damals ja gearbeitet und es war halt so, für die es nicht kennen, das ist sowas wie RTL Explosiv. Akte gibt es immer noch,
Aber ich glaube, er hat das abgegeben, ne? Ich glaube, er hat jetzt nach 120 Jahren und drei Operationen.
Genau. Und da habe ich damals gearbeitet und dachte damals schon so, ja, ich schaue mir das jetzt hier mal an mit dem Privatfernsehen. Und so, es war auch äußerst interessant, natürlich, das mal alles kennenzulernen. Mein Blick aufs Privatfernsehen hat sich auch ein bisschen verändert, weil ich fand vorher immer nur Privatfernsehen doof und danach fand ich Zuschauer doof. Also das war so, ja, das hat so die eindeutige Schuldzuweisung hat sich so ein bisschen aufgeweicht, weil ich dachte, okay, die gucken das aber auch wirklich. Also sie betteln darum, quasi das zu bekommen. Das hat mich so ein bisschen schockiert gehabt. Jedenfalls habe ich dann angefangen, Medienwissenschaft zu studieren und habe ein Interview fürs Studium gemacht mit Ulrich Meier und da habe ich dann so ein bisschen kritische Fragen gestellt und so über Boulevardfernsehen und da hat er sowas gesagt, das hat sich mir einfach eingeprägt, der Satz, er findet halt Boulevard ist eine wichtige Form, was zu vermitteln, weil man den Leuten bittere Nachrichten in, wie sagt er es, in süße Bonbons verpacken muss, so damit die das überhaupt schlucken, also damit die überhaupt bereit sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das klang jetzt so ein bisschen so, wie du das auch gesagt hast. Ja, du willst hier nicht die Knie schürfig schlürfen über einem Text oder so, weil dann brichst du vielleicht auch einfach ab, sondern es muss irgendwie so eine gewisse Form haben. Und ist natürlich der Akte Boulevard nochmal was anderes als die Texte, die du schreibst. Aber es geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. So von der.
Na, ich würde schon, also ich finde beim Boulevard, da muss man tatsächlich so einen Strich ziehen. Und das ist eine journalistische Sonderform, die mag ihre Berechtigung haben. Ich habe da immer schon Probleme mit gehabt. Ich mag sie auch nicht rechtfertigen. Und wenn es darum geht, wenn er sagt, so süße Bonbons, der Punkt ist ja der, und es passt natürlich zum Privatfernsehen, und ich meine, das Privatfernsehen ist ein Ergebnis der Kohl-Ära. Es geht, das ist halt das Prinzip Brot und Spiele, ne? Halt das Volk ruhig. Und jetzt, als du da eben so anfängst, das auszuführen, habe ich gesagt, das wäre jetzt mal interessant, ob es vielleicht eine schöne Herleitung geben könne, ob man nicht feststellen könne, dass die AfD eigentlich das Ergebnis von Helmut Kohls Privatisierung des Funks ist, nach dem Motto, gäbe es die AfD heute auch, wenn es keinen Privatfunk in Deutschland gäbe. Also einfach mal so reingeworfen, muss man mal drüber nachdenken, du bist der Medienwissenschaftler, kannst mal gucken, ob sich da irgendwie so eine Kette des Sinns sozusagen herstellen ließe. Aber wie gesagt, es geht, nein, ich finde schon, Menschen sollen es gut haben, aber das heißt, das mit dem Versüßen finde ich schwierig, ne, weil es eben einfach heißt, einlullen und nicht dazu bringen, also wenn Journalismus gut ist, dann bringt er Menschen zum Handeln, dann bringt er sie dahin, dass sie sagen, das will ich nicht, da möchte ich was gegen machen.
Ja, also was mir aufgefallen ist beim Privatfernsehen oder dieses Boulevardfernsehen ist sehr gut darin, Einzelfälle zu helfen. Also du kannst halt eine ganz schockierende Geschichte, jemand wurde schlecht behandelt, kannst du zum Privatfernsehen bringen und dann helfen die dir, gehen dann mit der Kamera rein und helfen in diesem Einzelfall.
Mit
Fanfaren. Also ich habe das ja erlebt, da gibt es einfach Familien, denen wurde halt geholfen. Aber natürlich gibt es auch Familien, denen wird nur geholfen, solange die Kamera läuft.
Ja,
aber
das meine ich mit vermeintlich. Ja,
also das gibt es schon, das können sie theoretisch, wenn sie es irgendwie halbwegs ernst meinen. Aber es bleibt dann halt dieser eine Fall von 10.000. Das ist halt das Ungerecht. Ich habe letztens auch, da ging es um vor ein paar Tagen ging so ein Text rum über ein Kind, das eine sehr seltene Krankheit hat in Deutschland. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und in Amerika wird gerade irgendwie ein Medikament getestet, dass das wahrscheinlich heilt oder verlangsamt. Und die Pharmaunternehmen gibt aber das Medikament nicht raus, weil da gibt's halt Regeln. Mhm. Und eine Begründung ist auch, wenn wir das jetzt rausgeben und das ist das eine Kind, das es nicht verträgt, dann kann es sein, dass wir das nie wieder verkaufen können, obwohl es gerade in der Testphase ist und dann haben alle anderen den Schaden davon. Und das war sehr interessant, da ging es halt um Ethik, um Pharmaethik sozusagen, das war spannend. Und warum erzähle ich das? Da war ein Einsatz drin, den fand ich irgendwie auch interessant. Da hat ein Sprecher gesagt, naja, und wir können jetzt nicht auch Eltern bevorzugen, nur weil sie gut mit Facebook umgehen können. Da dachte ich so, boah, da habe ich mich so ein bisschen getroffen gefühlt, muss ich sagen, weil ich bin auch gut darin, Dinge loszutreten auf Facebook. Ja, ja. Das kann ich ganz gut. Und ich dachte so, ja klar, ne, weil das ist ja auch ein Skill. Du brauchst eine bestimmte Aufmerksamkeit und so. Und dann bist du zumindest kommunikativ privilegiert, wenn du so ein Ding hast. Und deswegen fand ich den Text ganz gut, der das so ein bisschen die Empörung, die man erst mal hat, wenn man, da gibt's ein Medikament und man denkt ja dann selber, oh Gott, wenn das mein Kind wäre, dann würde ich doch dahin fahren und die belagern. Und der das aber halt so ein bisschen aufgeweicht hat, die ganze Geschichte. Ja.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Sagen Sie, Herr Mirau, was für einen Tee haben Sie denn da?
Ich habe einen Gute-Laune-Tee, heißt das.
Ach, so. Toll.
Und das ist mein Lieblingskräutertee, der schmeckt sehr gut. Ich reiche einfach mal die Kanne rüber, ja, dann geht das hier besser. Wir sitzen hier übrigens an einem selbstgebauten Tisch. Ich muss ein bisschen angeben. Ich bin handwerklich sehr unbegabt. Du lächelst jetzt. Sieht der so?
Nein, ich habe mich schon gefragt, was das für ein schöner Tisch ist.
Ah.
Der ist nämlich so... Der ist schon sehr schön. Das ist jetzt gemein, die Leute sehen den nicht. Also, langer Tisch. Wie lang? 2 Meter?
2,30 Meter.
2,30 Meter. 3 Holz, wie nennt man das?
Planken.
Planken.
Ja,
oder? Genau, eben noch auf dem Schiff, jetzt hier zum Tisch verarbeitet. Naturbelassen, sieht total schön aus.
Der Tisch ist tatsächlich bekannt. Also im Internet, ich mache immer Frühstücksfoto auf Instagram.
Okay, oh Mensch, ich wieder.
Du willst, ja, du bist
Instagram,
der, du
das
bist
ist
der
auch
Text.
Ja, genau, das ist so mit Bild, habe ich nicht so. Mich interessiert das echt überhaupt nicht. Ich gehe da nicht rein. Mich interessiert das nicht, die Bohne. Mir ist das so scheißegal.
Ich finde das völlig in Ordnung. Also ich finde auch, man muss das Medium raussuchen, das einem liegt. Ich habe letztens Snapchat deinstalliert. Ich probiere immer alles aus.
Ja.
Also wirklich alles, was es gibt. Und habe mir sehr, sehr Mühe gegeben,
das zu verstehen.
Snapchat,
in deinem Alter.
Verstanden habe ich das. Habe da auch, sagen wir mal, genug Follower bekommen, dass es irgendwie noch Sinn machte, was zu senden. Aber ich habe gemerkt, das ist einfach nicht meins, ein Video drehen. Das passt nicht zu meinem Tagesrhythmus. Ich glaube auch, unter anderem, weil ich Kinder habe. Ich habe mal angeguckt, die ganzen, das heißt ja immer, die Snapchatter sind alle so jung, das stimmt nicht so sehr. Das sind auch so ein bisschen so Medienklischees. Da schreiben immer Leute, die es nie benutzt haben, Artikel drüber, was sie denken, was Snapchat ist. Aber wenn man sich die Snapchatter anguckt, sind die meisten ohne Kinder, weil mit Kindern ist das einfach nicht handelbar. Also der so ein Video und dann so rein und dann jumpt das irgendwie. So ein Instagram-Foto kriegst du noch hin, aber so ein Video zu machen geht nicht. Aber du gehörst nicht zu den Bildkritikern, also die so generell das Medium Bild schlecht finden?
Überhaupt nicht. Ich finde Bild, also jetzt nicht die Zeitung, ich finde das Bild finde ich großartig. Ich bin ein sehr visueller Mensch, ich denke in Bildern. Aber ich habe ein Problem mit der Fülle. Mir ist die Fülle zu viel. Ich kriege mein Leben nicht, also mir ist das zu viel in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was so, ich verliere mich da. Ich weiß gar nicht mehr, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Also das ist so. Also bei mir ist ja die Problematik, ich habe das Gefühl, ich muss einigermaßen informiert sein über Dinge, die passieren. Auch das ist momentan schwer erträglich, weil tatsächlich die Welt ja so aus der Laufbahn, es ist so, als würde das alles eiern und irgendwie allein das finde ich schon schwierig auszuhalten und zu handeln. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, irgendwo so eine Mitte zu behalten. Und das mag damit zu tun haben, dass ich es noch anders kenne. Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein Digital Native wäre und es nicht anders kennen würde, würde mir das leichter fallen. Da ich aber noch die gute alte Zeit kenne mit dem Telefon, wo der Hörer an so einer gedrehten Schnur hängt und wenn es ein Ferngespräch war, dann war man total aufgeregt. Also mein Vater musste manchmal zur Kur und dann, da war ich aber sehr klein, aber das war halt, da war man sehr aufgeregt, wenn der anrief, weil man wusste, das ist jetzt ganz, ganz, ganz teuer und man hat unglaublich laut und schnell gesprochen, weil der ja so weit weg ist. So, und tatsächlich irgendwie aber ist in mir noch so ein bisschen diese Zeit verankert, als die Dinge ruhiger waren und ich habe da ein bisschen so eine Sehnsucht zu, was aber nicht dazu führt, dass ich Zeitschriften wie Flow lese, häkle, webe oder andere Dinge tue. Ich bin hier umgeben, das muss man, ich weiß nicht, ob das auch bei Instagram drin ist. Also hier ist ein kleiner Kinderwebstuhl, hier sind überall Wollknäuel, hier ist Wolle, die noch gesponnen werden muss. Hinter mir ist eine Harfe und ein Notenständer und eine Kleiderpuppe und ich bin in einem Haushalt gelandet, wo Menschen, glaube ich, aus einem Waldorf zusammen.
Oh, ich habe also zum Thema Waldorf. Ich habe einen Artikel über Waldorf geschrieben und wenn du.
Dann hast du die ganzen Sachen gekauft.
Wenn du suchst in Google nach Waldorf Erfahrungsbericht, Waldorf Erfahrung, Waldorfschule, findest du immer meinen Blogartikel auf Nummer 1. Okay. Und das ist eine große Abrechnung mit Waldorf. Wir hatten unsere Tochter 2 Jahre in einem Waldorf-Kindergarten und dann kam der große Break und ich habe sehr, sehr gelästert über Waldorf und die würden uns auch nie wieder nehmen. Tatsache haben die eine Blogger-Initiative gestartet nach meinem Blogartikel und haben versucht, jetzt Blogger dazu zu kriegen, auch Blogartikel zu schreiben, damit er irgendwie verschwindet, aber Tatsache bleibt er um. Nee, mit Waldorf sind wir durch. Aber wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen, du kennst meine Frau nicht. Meine Frau ist halt sehr bekannte Elternbloggerin und ist so... Also optisch ist es waldorfig schon, das stimmt. Ja, und wenn du sagst, du machst so viel mit der Hand, ja, bei uns ist sehr viel mit der Hand. Ich mache auch nicht so viel mit der Hand, wobei ich habe letztens habe ich hier gewebt, um mich abends zu beruhigen irgendwie.
Es gibt sogar jetzt diese Ausmalbücher, gibt es sogar von der Bild. Selbst echt? Bild, ja. Also dieses Schmutzding, ja, hat Ausmalbücher.
Für Erwachsene, ne?
Für Erwachsene.
Ja, das habe ich, letztens habe ich habe das auch erst mitbekommen, dass es diese Ausmalbücher gibt.
Ich warte auf das von Cicero, das ist vielleicht ganz schön.
Ich würde zumindest mal reingucken, was man da ausmalen darf. Ich bin ja, nicht so Cicero-Fan. Ich habe den mal abonniert, muss ich, echt? Und zwar als er rausgekommen ist damals. Damals dachte ich so, oh, so eine, das ist ja auch schon eine lange, 10 Jahre her oder wie lange ist denn das her?
Ja, so lang glaube ich nicht, aber 7, 8 glaube ich schon.
Genau, und das war so, das klang so gebildet. Ja, und ich habe das dann abonniert und dachte dann, ich leiste mir jetzt eine Printzeitung und lese dann. Und dann fing das damals schon an, dass ich immer mehr so dachte, so, Und dann kommt ja meistens auch der Punkt, wo man eine Zeitung oder besser sagen eine Zeitschrift, die man abonniert hat, wenn die immer eingeschweißt bleibt. Und dann stapeln sich so eingeschweißte Exemplare. Ne, das ist so der, ich glaube, ab 2, irgendwie piept mein Handy, jetzt muss ich mal noch ausmachen. Ich glaube, so ab 2 eingeschweißten Exemplaren sollte man sich überlegen, vielleicht einfach das zu dir. Aber du guckst gerade, du siehst gerade so aus, als würdest du gerade bei dir zu Hause durch die Wohnung laufen. Jedenfalls habe ich das gelassen und dann kam dann das, aber es wurde auch schlimmer mit dem Cicero, oder?
Also, ja, natürlich. Okay. Das ist ja schon.
Ja. Ich fand das am Anfang schon interessant, so mit politischer Berichterstattung und so. Es war mal was Neues. Genau, ich hatte die Zeit vorher abonniert und die hatte ich gecancelt, das Abonnement, weil ich mich ultra aufgeregt habe über einen Artikel über das Internet. Der war so blöd, da war so eine Beilage über das Internet und die war einfach blöd. Also war einfach so von Leuten, die keine Ahnung vom Internet haben. Da habe ich mich so aufgeregt, habe sie gecancelt und dann habe ich den Cicero abonniert und das war dann, glaube ich, auch mein letzter Printversuch irgendwie. Dann habe ich es gelassen und ich habe einmal noch was abonniert, das war toll. Da gab es so einen Versuch einer Zeitung, wo du bestimmte Bereiche von Printzeitungen abonnieren konntest und die haben dir jeden Morgen diese
das zusammengestellt,
Das hieß irgendwie sowas wie Navo, Nido, irgendwie so ein Kunstwort und das fand ich toll, weil ich liebe lokal, also lokal ist immer ganz toll und dann habe ich halt so aus so verschiedenen Zeitungen mit Lokalberichte, dann aus Feuilleton und das fand ich schön, also das war tatsächlich gut, aber die sind dann irgendwie pleite gegangen, was zu erwarten war irgendwie, aber sie haben es versucht. Was liegt denn bei dir noch eingeschweißt rum?
Ja, eingeschweißt, bei mir ist das eher das Ding, durch die Tätigkeit kriege ich halt viele Zeitschriften oder auch in denen dann irgendwas von mir erschienen ist oder so und dann lese ich die immer nicht. Also was ganz toll ist, wir haben ganz, 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 ganz süße Nachbarn, die mag ich unglaublich gern und ich mag nicht gern Dinge wegschmeißen, die noch nicht sozusagen aufgebraucht sind. Und dann ist es total toll, immer diese ganzen Zeitschriften darüber geben zu können.
Und die
freuen sich. Und dann kommt von denen kommt auch manchmal was. Beziehungsweise wenn ich einen Zeitartikel brauche oder was weiß ich, weil da ist mir zum Beispiel, die hatte ich dann auch mal abonniert, aber da komme ich nicht dazu, die zu lesen. Und da merkst du irgendwann, okay, jetzt liegt hier schon die 4. ungelesene. So viel Zeug kannst du auch gar nicht im Urlaub mitschleppen. Und dann hatte ich das eben eingestellt und laufe dann aber rüber, wenn da was Interessantes ist. Und wie gesagt, aber die kriegen halt immer diese ganzen meist ungelesenen Dinger von mir. Und das finde ich ganz schön, dann werden die da wenigstens noch gelesen.
Das klingt niedlich. Jetzt fällt mir ein, weil wir gerade über das Bild gesprochen haben. Hat mich ein Journalist, ich so fast Bayerischer Rundfunk oder so, angerufen und wollte ein Interview haben oder hat mich interviewt zum Thema Voco heißt es, glaube ich, das hast du vielleicht mitbekommen, diese Software von Adobe, die angekündigt wurde, womit man bald Stimmen beliebig manipulieren kann. So. Und der wollte mit mir ein Interview führen, das habe ich dann während des Interviews gemerkt, der wollte immer, dass ich sowas Fatalistisches sage. Also, dass ich sage, wir werden alle sterben und es ist alles ganz schlimm. Und ich bin aber eher so Optimist und ich habe gesagt, das ist ja schon bezeichnend, dass man dazu Photoshop für Audio sagt, weil wir sind ja auch mit Photoshop klargekommen. Also, man könnte ja, hätte ja auch dieses Fatalistische, oh Gott, wir können jetzt Bilder manipulieren und Tatsache, aber wenn ich ein Zeitungscover oder wenn ich auf Spiegel Online oder so bin, dann glaube ich erstmal dieses Bild, weil das halt eine Instanz ist so. Und der war ja, sie sind doch Journalist, also es ist doch eigentlich ihre Aufgabe oder sie haben jetzt auch die Chance, wieder diese Vertrauensinstanz zu sein, dass wenn ich bei ihnen was höre, dass ich erstmal davon ausgehe, dass es nicht manipuliert ist. Und ich glaube, der war so ein bisschen enttäuscht. Das war für ihn so irgendwie, weil er wollte halt runtergehen. Hast du da auch drüber nachgedacht, was das bedeutet?
Nur ganz kurz, weil das ist so, ich habe es mitgekriegt, das ist aufgeploppt, dann habe ich mir drei Gedanken gemacht und dann kam schon wieder das nächste Unheil um die Ecke. ich bin ja nicht ganz so optimistisch und das ist so wie, ich, also wie jetzt hier Stichwort Fake News und so weiter, ich finde das schon sehr bedenklich. Also es ist einfach bedenklich. Und das ist ja einfach die Frage, wenn du irgendwann überhaupt nicht mehr sicher sein kannst, also wo, also ich meine, wir wollen ja auch was glauben können, also nicht im Sinne von Religion, sondern ich will ja auch glauben können, das und das ist passiert. Das ist ja auch, also wir sind es gewohnt. Ich glaube vor allen Dingen, ne, bisher war das ja sozusagen soweit in Ordnung. Was passiert, wenn du echt überhaupt nichts mehr glauben kannst? Und ich weiß nicht, ob wir, ich glaube, wir werden alle wahnsinnig Drogen nehmen müssen oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, als dass uns das Leben einfach so dermaßen um die Ohren fliegt. Und gleichzeitig hast du ja die anderen Leute, die tatsächlich diese Dinge glauben. Also wenn man schaut, was im, wir reden ja nun über das Netz, was da irgendwie los ist und wie sich Dinge verselbstständigen, also wie ich dann auch ja häufig in meinem Twitter-Account mit Dingen oder anlässlich von vermeintlichen Äußerungen angegriffen werde, die ich aber nicht getätigt habe, weil, ne, die aber dann dreimal gedreht wurden oder so, das ist ja schon irre. Also, und diese Leute gibt's ja und die sind der, ja, die die sind ja auch relativ, sind ja wenig zimperlich. Also die Menschen, die das glauben oder die jetzt von mir aus glauben, dass, weiß ich nicht, es eine Verschwörung gegen Russland gibt oder keine Ahnung oder dass da irgendwie, also diese ganze Aluhutnummer oder so. Das ist, ich finde das schon bedenklich.
Ja.
Ich hätte da jetzt gerne so wie früher im Fernsehen, früher gab es mal sowas, das hieß Fernsehen, da gab es zum Beispiel, da gab es ja so Lemmy und die Schmöker, das war eine Büchersendung und dann war da so ein Kasten, da konnte man ein Tuch rausnehmen und dann sind die Schauspieler, also das Tuch wurde so hochgehalten und dann sind die Schauspieler, die in diesem Raum mit waren, sozusagen in dieses Szenario des Tuches reingegangen, das war dann immer so ein Aufbau von eines Kinderbuches und dann sind die da reingegangen in die Szene und waren dann in dieser Welt und haben das gespielt. Ich möchte eigentlich, glaube ich, manchmal auch ganz gern in irgendeine andere Welt wieder zurück, wo es nicht so über, also ich finde das schon überfordernd auch.
Ja.
Ich hätte gern ein bisschen weniger Überforderung.
Ja, das verstehe ich. Also ich, also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ich habe mich damit abgefunden, dass das halt immer komplexer wird und versuche dann aber immer das Positive dazu, also das Positive zu sehen oder zumindest auch zurückzublicken, eben wie bei diesem Photoshop-Beispiel und sagen, ja, also Photoshop ist ja auch eigentlich eine Katastrophe für Glaubwürdigkeit.
Es gab ja auch genügend Beispiele, es gibt genügend Natürlich. Beispiele, wo tatsächlich Fotomanipulation ja so war, dass sie
und auch
sehr
auf,
negativ
genau, war. Genau, und auch auf großen Seiten, denen man glaubt. Aber in der, also zumindest von meiner Seite aus, also in der Vielzahl habe ich zumindest bestimmte Instanzen, denen ich erstmal Vertrauen schenke, solange bis sie mich zu stark enttäuschen. Und wenn ich jetzt auf die Taz gehe zum Beispiel und da ist ein Foto, dann sage ich, okay, da steckt wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine Recherche dahinter und sie haben nicht den Ausschnitt so gewählt, dass eigentlich was ganz anderes zu sehen ist. Das heißt, ich hoffe Tatsache, dass diese zukünftigen Manipulationen, die so mit Software sind, und das wird es auch bald für Video geben, weil, und ob bald jetzt heißt in 5 Jahren oder in 15, ist egal, aber irgendwann kommt natürlich dann auch diese, der Artikel so, oh mein Gott, jetzt gibt es das Photoshop für Videos und dann bilden sich meiner Meinung nach halt einfach neue Spielregeln raus und Dinge verändern sich. Und, aber dass man sich natürlich gerne in so eine Kulisse wünscht, das verstehe ich. Also ich habe mich letztes Mal eine Kulisse gewünscht, als ich Mad Men gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast.
Ja, habe ich. Das ist eine sehr hübsche Kulisse. Dann, ja. Wenn man die vernünftigen oder die richtigen Kleider anhat, ist es da ganz, wobei als Frau bist du ein bisschen gearscht. Aber
ja.
Das ist ja das Gemeine. Die einzige Figur, die sich wirklich emanzipiert, nämlich Peggy, ist ja die Unattraktive. Und die muss immer die scheiß Kleider tragen. Währenddessen Betty, also diese ganzen tollen Trophy Wives, Tanten, die super Klamotten haben, super aussehen, aber natürlich gefangen sind in ihrer Trophy Wife, in ihrem Leben, in ihrer Barbie-Welt. Und Peggy, die Emanzipierte oder Emanzipierteste, die hat immer so schlimme Gouvernantenklamotten an.
Wobei sie hübscher wird, oder? Über den Verlauf der Serie?
Ja, sie trinkt aber auch mehr.
Sie trinkt auch mehr. Also ich fand das gut, dass das halt thematisiert wurde. Die Rolle der Frau ist ja ein wichtiger Bestandteil eigentlich von der Serie. Ich hätte mir aber Tatsache gewünscht, dass es nicht so klischeehaft ist. Also dass man sozusagen nicht, weil das stimmt, wenn du jetzt alle Schauspielerinnen in ihren Z-Kleidern gezeigt hättest und gefragt hättest, wer ist die, die die feministische Laufbahn einschlägt, dann hättest du gleich auf sie zeigen können. Ja, okay, sie
ja, ist das irgendwie. Ja.
Und das wäre Tatsache schön gewesen, wenn man das auch noch aufgebrochen hätte. Aber ansonsten, so von der Kulisse her, war schon hübsch.
Ja, war sehr schön.
Und da fing das ja dann auch, das fand ich so toll, da gibt es irgendwann so später, fängt das mit den Büromaschinen an, dass die dann so, ich glaube den Kopierer oder irgendwie sowas, und dann schleichen die so alle drumrum, damals erstmal so die Technik noch so ein bisschen verstanden hat irgendwie. da will ich das, oder zumindest ein langer Urlaub wäre irgendwie gut. Da wir gerade bei Film sind, ich habe eine Sache gefunden und ich weiß nicht, ob es ein Fehler war oder ob es stimmt. Hast du im Film Violence eine Sprechrolle gehabt?
Könnte man mal so sagen. Das ist ganz lustig. Das ist schön, dass du das gefunden hast. Ich habe es auch vor einiger Zeit entdeckt. Dann habe ich auch mal, also man muss dazu sagen, das ist ja diese International, wie heißt das?
IMDb.
International
Movie Database.
Movie Database, mhm. Wo es dann also diesen Film Violence gibt und tatsächlich steht dann da Silke Burmester, hätte die, ich glaube auch die Eva oder irgendwie so gesprochen. Und das war mir neu. Und dann habe ich geguckt, was für ein Film das ist. Und das ist ein, also das Thema Emanzipation spielt da auf eine gewisse Art eine Rolle. Es ist aber vor allen Dingen halt so eine Art Splatter-Horror irgendwie und die Frauen kommen nicht gut weg. Nun bin ich ja in den Fängen, also jetzt Punkt, mal eben, kommen da nicht gut weg, Punkt, Pause. Nun bin ich ja in den Fängen der Maskulinisten häufiger mal. Und dann ist natürlich die Frage, wie, also wer hat ein Interesse daran, mich in so ein Setting zu bringen. Also hat eine Sprecherrolle in einem D-Movie-Splatter-Ding, wo Frauen auf die Nuss kriegen oder wo das Frauenbild sehr schlecht ist. Von daher nehme ich an, dass das denen zu verdanken ist. Und eine Freundin von mir, die unglaublich fit ist im Netz, nämlich die Profilagentin und die ja so, die berät Leute und Firmen, wie sie irgendwie sich im Netz nicht nur präsentieren, sondern ich kann es noch nicht mal erklären, was sie da macht. Die macht jedenfalls einen super Job. Die hat, die ist nämlich neulich mal durchs Netz gegangen und hat so geguckt, wo ich zu finden bin und hat gesagt, du, irgendwie, du bist da und da zu finden, soll ich das mal wegmachen? Und da habe ich gedacht, nee, weißt du was, das finde ich irgendwie so reizend, lass mal stehen.
Es stach auch hervor. Also es war so, ich habe halt deine Wikipedia-Seite gesehen, da war halt unten Link zur IMDb. Und wenn jetzt jemand nicht als Schauspieler oder Moderator oder Moderatorin kann, das klicke ich dann natürlich rauf. Genau, dann bin ich auf den Film gegangen und habe auch gesehen, wow, das ist jetzt aber schon ein Splatter. Und Tatsache hatte ich auch diesen Gedanken, der sieht mir jetzt aber auch nicht besonders feministisch oder so aus. Ich dachte dann so erst, okay, das ist so ein studentischer Film und man hätte dich gefragt. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und da wird halt eine Frau nach der anderen, die auch so sehr klischeehaft aussehen, wie die immer so aussehen in diesen Splatterfilmen, also irgendwie abgemeuchelt wirklich. Mhm. Und dann sah das auch noch so komisch aus mit dem, dass du die Stimme seist von der Eva und dachte, was soll denn, warum spricht denn eine Deutsche in einer, ich glaube, es ist eine englische Produktion, ein Voice-Over? Und also Tatsache habe ich schon gezweifelt. Also da kommen wir wieder, sind wir wieder bei den Medieninstanzen und ich habe es zumindest angezweifelt. Also ich dachte so, irgendwie klingt es zumindest, deswegen wollte ich auch wirklich nachfragen, weil ich dachte, okay, und dann haben wir jetzt einen IMDb-Fehler gefunden. Aber das ist schön, dass du das Feld noch aufmachst mit den Maskulisten. Nennst du sie Maskulinisten oder Maskulisten?
Ich dachte, die heißen Maskulinisten. Heißen die Maskulisten? Maskulinisten, sage ich immer. Hat mich noch nie einer korrigiert. Kann vielleicht das jemand überprüfen?
Vielleicht traut sich auch nicht mehr.
Maskulinist, wie?
Jetzt hast du mich durcheinander. Maskulisten, hätte ich gedacht. Aber Maskulinisten macht ja auch Sinn, wegen Maskulin.
Das ist auch viel einfacher zu sprechen. Also für mich als Frau, die hier ein bisschen sprachbehindert bin und nicht gut denken kann, ist Maskulinisten viel flüssiger.
Also ich kenne auch die Kurzform einfach Maskus. Das ist so, Maskus, dass man Maskus sagt.
Genau.
Ich habe dich das erste Mal gesehen auf einem Podium. 2014, ich weiß nicht mehr, wo das war, das muss sowas gewesen sein, Köln oder Hamburg, da war ich irgendwie zufällig in der Stadt und da war eine Podiumsdiskussion und da saßt du drauf und da saß auch ein Typ, ich habe mir den Namen nicht gemerkt und der hat, ich hatte das vorher noch nie erlebt, der hat so Dinge vorgetragen, wo ich dachte immer, der fängt jetzt an zu lachen und da hat der irgendwie referiert, dass wie ungerecht das Krankenkassensystem ist, weil Frauen länger leben, weil Männer irgendwie diskriminiert werden und eigentlich sterben die Männer nur alle früher, weil die Krankenkassen kein Geld in Männergesundheit geben. Mhm. Und irgendwie war er kurz davor, die Lebenszeit zurückzufordern, die Frauen ihnen wegnehmen. Und du saßt da aber so mit einer Ruhe, ich dachte, und hast dann Tatsache, bist dann auch noch irgendwie drauf eingegangen. Und da dachte ich, das ist aber auch schon ein hartes Feld, in das man sich da irgendwie begibt. So.
Ja.
Ja,
was soll man da sagen?
Ja, was soll man da?
Weißt du, was ich schwierig finde, ist, ich finde es so schwierig, es mag ja vielleicht manchmal berechtigte Ansprüche oder Forderungen oder Einwände geben. Und ich rede jetzt nicht irgendwie über Frauen werden bevorzugt, weil sie länger leben. Oder die Frage ist ja auch, vielleicht hat ja auch so jemand mal recht. Kann ja mal sein. Vielleicht ist auch die eigene, auch die feministische Haltung, vielleicht ist sie auch nicht an allen Punkten heute mehr auch gültig oder so. Und ich bin ja sehr meine Prägung ist nun auch schon ein paar Jahre älter. Ich bin, also wenn ich lese das Missy Magazin, habe ich abonniert, wird auch gelesen, und trotzdem, da bin ich, die sind woanders. Die sind halt, die sind viel jünger, die stehen woanders, ich stehe da woanders. Und trotzdem ist ja einfach auch die Frage, muss man ja einfach auch mal zulassen, haben die Leute vielleicht auch mit manchem recht oder ist mein Bild auch überholt? Dann kriegst du es aber auf der anderen Seite natürlich mit so einem Irrsinn zu tun und mit solchen verbohrten, nicht nur Querköppen, sondern, also ich glaube schon, habe schon manchmal das Gefühl, dass einige echt einen an der Marmel haben, also richtig ernsthaft. Und wenn du dich damit auseinandersetzen musst, und das ist ja die Frage, die jetzt irgendwie alle stellen, oder wenn du dich fragst, irgendwie die Leute, die dann in deinem Stream auftauchen oder dir irgendwie Vorwürfe machen oder dich beschimpfen, willst du dich mit denen auseinandersetzen oder nicht? Ich merke so, dieses Feld, in das man sich da hineinbegibt, das ist zum Teil einfach auch, glaube ich, ein Feld von psychisch Kranken. Und da ist so, da bin ich nicht ausgebildet. Also, oder das macht irgendwie auch eine schlechte Energie. Und ich bin gerade am Überlegen, wie gehe ich damit um, weil das eben so immer stärker wird, weil immer mehr, manchmal reicht es ja auch, dass in deinem Stream dann irgendwelche Leute da rumdiskutieren und dich aber eben immer mit einbeziehen. Und das Irre ist dann auch, bei dem einen bist du dann, so, also der eine tituliert dich mit was weiß ich womit und der andere mit genau dem Gegenteil. Also manchmal bist du eine, ne, also ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat. Und da denkst du auch, Gott, was soll ich denn jetzt hier glauben? Also was ist es denn jetzt? Und so, aber ich finde das so, es wird so wirr, es wird echt wirr. Und diese Wirren, diese Irren, die haben auf einmal so, die sind so, so präsent, das finde ich so. Und da gibt es ja bei den Maskus, da gibt es halt auch, und das war, glaube ich, der heißt Ralf Bönte, wenn ich mich recht erinnere, und das war in Heidelberg.
Heidelberg, ja, das kann,
genau.
Warum war ich denn bloß in Heidelberg?
Ja, das frage ich mich auch, aber genau, und das ist ja so eine, das ist so eine Führungsfigur an der Stelle, und der hat, glaube ich, auch Bücher veröffentlicht, und der wird noch so als seriös gehandelt, aber der kommt dann halt mit so Sachen, ich meine, da fasst du dir halt wirklich an den Kopf.
Ich weiß, warum ich in Heidelberg war. Ich war, da gibt's so eine.
Du musst dich nicht rechtfertigen. Es gibt Menschen, die fahren da ab und zu.
Nee, ich war da auch für eine Podiumsdiskussion eingeladen und habe gute Stimmung verbreitet über es wird alles nicht so schlimm mit dem Internet.
Genau. Okay. Weil ich war das erste Mal in meinem Leben in Heidelberg und ich war echt schockiert. Ich wusste überhaupt nicht. Mir war überhaupt nicht klar, dass es sowas gibt. Ich denke, ich kenne das immer nur so aus dem Katalog. Ich wusste überhaupt nicht, dass es in Deutschland Orte gibt, die wirklich so aussehen. Da ist ein Handarbeitsgeschäft neben dem anderen. Und da, wo dann eine Lücke ist, ist Geschirr dazwischen.
Also ich war auch überrascht, dass es, also ich habe danach auch verstanden, also Heidelberg ist ja, glaube ich, bei den Amerikanern auch so ein großes Ding.
Ja, weil sie stationiert waren und weil es so
genau, aussieht. Genau, weil sie stationiert waren und weil es so aussieht wie Disneyland sozusagen. Also es sieht aus wie
Disneyland so eine, auf Deutsch.
Disneyland auf Deutsch. Und ich war auch überrascht, als ich da war. Ich dachte so, also auch wow, ja, es war so, ist schon beeindruckend, wenn man das so sieht und man kurz so die Häuser anfasst, ob die alle echt sind. Und das war ein totales Paralleluniversum. Auch die Uni. Ich weiß noch genau, in der Uni ist mir aufgefallen, das war halt eine Podiumsdiskussion an der Uni. Da waren bestimmt 200 Leute. Und keiner hatte ein Handy in der Hand. Das hat mich total irre gemacht. Also das
dürfen die wahrscheinlich nicht.
Die haben uns alle angeguckt.
Ja, wahrscheinlich so alte Professoren, die das verbieten.
Ja, glaubst du?
Ja.
Also man pault doch dann auf Twitter rum auf so einer Diskussion und regt sich ein bisschen auf. Habe ich gemacht, als ich dann bei dir zu Besuch war. Und
aber bitte nicht über mich aufregen.
Nee.
Nur über Ralf Bönte.
Ich habe tatsächlich meine Tweets rausgesucht. Nee, ich habe noch damals geschrieben, hier sowas wie Kudos für Medienfront, dass du da irgendwie so durchhältst. Und das war alles Paralleluniversum. Die Studenten hatten keine Smartphones, alles war Kulisse. Aber ich finde es auch toll, wenn man dann so eine Orte bereist. Ja? Also wenn du es zumindest mal einmal gesehen hast irgendwie und weißt, okay, da ist es wirklich so. Also da ist es noch mehr Katalog, als es der Katalog je darstellen kann. Da wir gerade über Studieren sprechen, kann ich einen ganz tollen Bogen gleich spannen. Ich habe nichts gefunden, was du eigentlich wo studiert hast. Das steht nicht auf deiner Wikipedia-Seite. Das hat mich sehr irritiert.
Das gibt einen ganz einfachen Grund.
Du hast nicht studiert?
Ich habe nicht studiert.
Ah, das ist schön. Ich hatte nämlich noch eine andere Gäste, mit der ich bald aufzeichne, und die hat auch gesagt, ich hab nicht studiert, alle denken immer, dass ich studiert habe. Hast du eine Ausbildung gemacht oder wie bist du in die Journalismusrichtung reingerutscht?
Also ich habe aus dem einfachen Grund nicht studiert, weil ich war 26, als ich das Abitur hatte und wusste, ich will Journalistin werden und hatte ich habe das Abitur nachgemacht auf dem Wirtschaftsgymnasium St. Pauli. Geiles Ding, es war total super. Damals war Pauli mal in der ersten Liga. Also es war eine ganz tolle Zeit, um da zur Schule zu gehen, weil Volker Ippich da immer vorbeimarschierte, wenn er zum Training wollte. Und während der Abiturprüfung, da eine in dieser totalen Todesstille der Schreibenden auf einmal aufsprang und schrie, Volker! Weil nämlich in dem Moment Volker Ippich vorbeiging und dachte, das war ganz süß. Genau, und dann, wie gesagt, und ich habe während der Abiturzeit habe ich dann schon Praktika gemacht und wusste, ich will Journalistin werden. Und da war keine Zeit jetzt noch zu studieren. Und ich weiß auch nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich finde das Studium ja auch, heute finde ich es interessant. Ich glaube, damals fand ich es, weiß ich auch nicht, kann man machen, kann man auch lassen. Leben ist ja bunt, also so. Hm. Und jetzt finde ich es manchmal irgendwie ganz, fänd ich's manchmal ganz schön. Aber
es ist lustig, weil bei deiner Tätigkeitsbeschreibung, was du machst und dass du auch Dozentin bist und auch so in so Gremien sitzt, dass irgendwelche Preise verdienen, das wirkte für mich wie so eine ganz klassische Journalistinnenlaufbahn, die du so eingeschlagen hast. Das ist witzig, wenn du sagst, nee, ich habe mit 26 mein Abitur gemacht. Das konterkariert es irgendwie komplett. Warum hast du so spät das Abitur gemacht?
Also das Ding ist, ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt. Abitur war für mich nicht vorgesehen. Ich war auf der Realschule und habe die mit Ach und Krach geschafft. Ich hatte eine 6 in meinem Realschulabschlusszeugnis, mit der ich nur den Abschluss gekriegt habe in Mathe, weil ich noch eine 2 hatte, das im Hauptfach, das war in Deutsch. So, und dann wollte ich damals Kostümbildnerin werden und war auf der Fachoberschule für Textil-Dingsbums und daraus hat sich eine Lehre ergeben, eine Ausbildung im Textilbereich und dann habe ich die angefangen in Düsseldorf und nach anderthalb Jahren aber abgebrochen und so und dann war ich damals schon Anfang 20 und dann hat es einen Moment gedauert, bis ich mit dieser Schule angefangen habe und so und deswegen war ich dann so alt.
Ja, da du dich ja gerade so irritiert über die Webram und so geäußert, nähst du noch? Also ist das hängen geblieben von dieser Zeit? Weil es ist ja schon was Handwerkliches, was du eigentlich machst.
Ich habe viel genäht. Ich fand das ganz, ganz schön und war auch zumindest technisch ganz gut. Nee, ich mache da gar nichts mehr. Ja, ich kann auch überhaupt gar keinen, ich wollte neulich mal einen Knopf annähen. Ey, das sieht aus. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ich gucke tatsächlich nur noch YouTube-Videos. Also bei allem, was ich mache, immer ein Video vorher. Letztens musste ich zum ersten Mal einen eigenen Kamin anzünden und das ist völlig in die Hose gegangen. Es hat alles stand unter Rauch. Der Brandmelder ging los und dann musste ich auf YouTube gehen, wie zündet man einen Kamin an? Ja, das habe ich jetzt methodisch gelernt und ich glaube tatsächlich vom Knopf annehmen würde ich vielleicht auch nochmal nachgucken. Wobei ich glaube, Knopf annehmen, ich glaube, das würde ich hinkriegen.
Das ist auch überhaupt nicht schwer. Das ist nur die Frage, sieht es schön aus? Ja. Ich konnte das natürlich mal in hübsch. Und jetzt sieht das halt aus, als wird irgendwie ein 8-jähriger Waldorfschüler einen Knopf annähen.
Du, die können das ziemlich gut.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe eben schon die Juryarbeit erwähnt. Du hast beim Grimme-Preis, machst du das immer noch oder ist das abgeschlossen?
Das kommt immer wieder vor. Jetzt 2017 bin ich eventuell dabei. Das ist noch nicht ganz raus. Also wahrscheinlich kann ich nicht. Aber ich habe das jetzt die letzten, weiß ich nicht, 10 oder vielleicht länger Jahre immer gemacht. Das ist nicht kontinuierlich. Du setzt auch mal zwischen Jahren, also ein Jahr aus, damit da sich auch nicht sowas so einschleift. Aber ich war da viele Male dabei.
Kannst du mal erzählen, wie läuft denn sowas ab? Also ich stelle mir das so vor, man ist da irgendwie in der Jury. Bei dir geht es um den Bereich Unterhaltung. Ne? Unterhaltung heißt eher audiovisuell oder ist es eher Text?
Nee, das ist, jetzt haben sie haben das Reglement jetzt gerade nochmal verändert, aber jetzt, also es war so, du hast ja die Kategorien Information, Unterhaltung, also bei der Grimme-Jury, Fiktion, Unterhaltung, jetzt frage ich mich gerade, ich glaube, ich vergesse gerade nochmal was, Dokumentation ist Information, Unterhaltung, Fiktion, Entschuldigung, jetzt habe ich Quatsch geredet, ist auch völlig Wurste. Du hast, ganz wichtig ist sozusagen, du hast Fiktion. Fiktionen sind die ganzen 90 Minuten und so weiter. Also alles, was irgendwie sich einer ausgedacht hat und da wurde ein Film draus gemacht. Und dann hast du die Unterhaltung und die Unterhaltung sollten eigentlich vor allen Dingen Shows sein. Und da hatten wir aber dann die Problematik, dass es häufig relativ wenig Shows gab oder da war gar nicht so viel. Und andersrum gab es eine Zeit lang, kamen ja sehr unterhaltsame Serienformate, wie zum Beispiel Doctor's Diary. Und das war aber, das ist dann in der Fiktion gelandet. Es war aber irgendwie allen klar, weil die Fiktion so furchtbar anspruchsvoll ist und natürlich auch nicht lachen will, das ist da irgendwie falsch. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist Unterhaltung, da kannst du es so ein bisschen hin und her schieben auch. Und so ist zum Beispiel dann Doctor's Diary in der Unterhaltung gelandet und dann guckst du dir sowas an und bist natürlich weggeblasen. Also das erfüllt einfach alle Kriterien von qualitativ unglaublich hochwertiger Unterhaltung. Und dann kann es, also dann nicht kann, aber es ist dann potenziell auszuzeichnen. Und dann guckst du, was hast du noch? Und es können ja zwei Preise vergeben werden und meistens machst du es so, oder also es kommt eben drauf an, aber du willst auch nicht zwei zu ähnliche Formate auszeichnen. Also jetzt so zweimal so eine Late Night wäre blöd. Oder ich meine, warum wird Jan Böhmermann, warum kriegt der immer was, weil er eben herausragend gut ist oder herausragend gut war. Und so sind das immer verschiedene Abwägungen, wonach man irgendwie schaut.
Und ich fand erstmal schön, das ist, was er sagt, nicht perspektivisch auszuzeichnen. Das ist, du hast sowas gesagt wie, das müsste man auszeichnen. Das war eine ganz tolle Redewendung. Das muss ich mir, ich muss mir das nochmal raushören. Das war so, das müsste man jetzt auszeichnen, Redewendung. Das muss ich mir nochmal anhören. Aber ich würde gerne verstehen, wie das genau abläuft. Ihr fahrt da nicht hin und setzt euch in ein Hotel und guckt euch alles gleichzeitig an, oder? Ihr kriegt das zugeschickt, macht das zu Hause?
Nee, es gibt eine Vorjury, die sitzt sehr lang, also die Arbeit von der Vorjury ist, wird eigentlich überhaupt nicht genug gewürdigt, weil das ist das harte Brot. Die sitzen da und gucken wirklich alles, was eingeschickt wird. Und es kann ja jeder einschicken. Die Fernsehsender können einreichen, du als Bürger kannst einreichen, jeder kann da einreichen. Und dann kommt natürlich auch eine Menge, da kommt einfach erstmal eine Menge Zeug an und es muss alles angeguckt werden. Und die Vorjury, die guckt eben, was kommt überhaupt in Frage und stellt dann da etwas zusammen. Und dann, wenn du in der Hauptjury bist, das passiert irgendwann im September. Und die Hauptjury, die trifft sich meist Ende Januar, Anfang Februar in diesen verschiedenen Kategorien. Da trifft man sich in Marl im Grimme-Institut, sitzt da in Räumen zusammen. Das geht morgens um 9 los, geht bis abends häufig spät in die Nacht. Und dann schaust du dir diese Dinge an. Und es gibt eben verschiedene, oder es gibt ein Reglement, wie viel geguckt werden muss. Also du musst so und so viel Prozent geguckt haben, bevor du sagen kannst oder darfst, das kommt nicht in Frage.
Also du musst von einer Sendung sozusagen.
Einer Sendung. Stell dir vor, du hast irgendwie Stefan Raab, irgendwie eine 4-Stunden-Sendung. Und bevor du dann sagen kannst, nee, das finden wir jetzt nicht in Frage kommt, musst du, ich weiß diesen Anteil nicht, du musst sehr viel geguckt haben. Der Punkt ist aber der, wenn du es auszeichnen willst, musst du das ganze Ding gucken. Du darfst dich aber nicht nur auf eine Sendung verlassen, weil vielleicht war das mal ein Ausreißer, dass der so toll war. Also guckst du dir auch noch die nächste 4-Stunden-Sendung an und dann nochmal die dritte, aber da guckst du nur noch 1,5 Stunden oder so. Und also es ist schon relativ streng gehandhabt, damit dir da nichts reinrutscht, damit das keine Eventualität ist, damit es nicht ein Zufall ist. Und so schaust du sehr, sehr viel fern mit diesen ganzen Leuten von morgens bis abends. Du frisst die ganze Zeit. Zum Glück ist die Versorgung super und es gibt da noch so richtige Knusperbrötchen. Die haben so einen Bäcker, der macht noch knusprige Brötchen. Das ist total toll. Genau, und dann schaust und dann gibt es, wenn du was gesehen hast, gibt es da schon mal so ein erstes, wie fanden wir das? Also es sitzen da in der Unterhaltungsjury mittlerweile, glaube ich, 9 Leute beieinander, früher waren es mal 11. Dann hast du also jetzt irgendwie was geguckt und dann wird schon mal eine erste Diskussion findet statt. Und wenn die durch ist, dann wird das nächste geguckt und so kommen und nach am Ende kommt es zu so einem Abstimmungsergebnis. Oder zu mehreren Abstimmungsdurchgängen, wo dann so rausgefiltert wird, was ist auf welchen Plätzen, dann wird nochmal ewig diskutiert, kannst auch Sachen, die auf dem untersten Platz sind, kannst du zurückholen. Das ist dann auch eine Frage, kannst du gut diskutieren und kannst du die anderen für dein Thema begeistern? Also kannst du die mitnehmen, kannst du verständlich machen, dass Doris Dörries Klimawechsel hieß, glaube ich, ein bedeutendes Unterhaltungsformat ist, weil es die Wechseljahrsproblematik von Frauen in ihrer Bandbreite wahnsinnig gut aufbereitet.
Streitet ihr euch denn dann viel? Also ich meine jetzt nicht so im negativen Sinne, aber so.
Kommt vor. Ja. Also ich war in einer nicht dabei, da haben sie sich fast gekloppt. Das fand ich eigentlich schade, hätte ich gern gesehen. Die Unterhaltungsjury ist eher, die ist nicht so streitwütig, weil, also das wäre die gewesen, wo man sich fast gekloppt hätte, aber die Leute, die da zusammenkommen, also die haben schon mal ein Grundverständnis von Unterhaltung und auch für Unterhaltung. Die Unterhaltung ist das Schmuddelkind bei Grimme. So, weil Unterhaltung wird halt immer abschätzig betrachtet. Man sieht nicht, dass es eigentlich die höchste Form ist. Also zu unterhalten, und das sagt ja auch jeder Filmemacher, dass die unterhaltsamsten oder die Komödien die schwersten Filme seien. Und da gibt es auch Dissens, aber nicht so Aggression, weil man generell schon mal näher beieinander ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn du in der Fiktion bist. Ich war da einmal und du hast wirklich, Also da geht es darum, die Spielfilme auszuzeichnen, diese wirklich gesellschaftsrelevanten Filme, also die ein gesellschaftlich relevantes Thema aufgreifen. Und wenn du da so zwei hast, die so eng nebeneinander liegen und die aber von mir aus thematisch ganz weit weg sind, natürlich kannst du dich da wahnsinnig hochschaukeln und echauffieren und so weiter. Das ist aber auch das Tolle daran, das ist ja auch das, was den Spaß ausmacht. Und was für mich ganz toll ist, ich finde das immer wahnsinnig lehrreich, weil ich gehe ja mit meinem eigenen Blick da rein. Ich habe den Silke-Blick. Ich achte auf das und das und das und das. Und jemand anders, der guckt auf ganz andere Dinge und ich kann da ganz viel lernen. Also dass zum Beispiel jemand, der aus der Filmgeschichte kommt oder Film studiert hat oder auf ganz andere Dinge achtet. Und das ist toll, das ist wahnsinnig bereichernd, ganz schön.
Ich staune, also ich hätte nicht gedacht, dass ihr tatsächlich euch da so einschließt und dann da kann.
Die sehen auch fertig aus. Also Unterhaltung ist meist nur 3 Tage, weil nicht so viel eingereicht wird, aber und die Formate nicht so lang sind, aber die Fiktion oder auch die Dokumentation. Und die Dokumentation war die letzten Jahre so heftig, weil der Stoff so heftig war. Also wenn du dann da irgendwelche Syrien-Reportagen hast und so weiter, also da wird auch geweint. Das ist einfach so. Also deswegen würde ich da auch nie reingehen, weil ich halt sehr schnell, also nicht nur sehr schnell weine, sondern ich bin mitgenommen, ich will auch manchmal Dinge nicht sehen. Deswegen ist das nichts für mich. Aber ich sitze auch in einer Fiktion und heul, wenn ein Kind entführt wird. Also es ist ganz furchtbar, deswegen will ich da auch nicht hin. Aber die Leute sehen schon fertig aus. Die sitzen, wenn wir da anreisen mit unserer Unterhaltung, da sitzen die anderen da schon seit 2,5 Tagen aus und die sehen echt schon grau aus.
So ein bisschen, ja, aber es klingt auch so ein bisschen wie so Klassentreffen oder so. Also wo man sich so mit so Schrecken drauf freut irgendwie, was dieses Jahr passieren wird. Du bist auch noch in der Jury gewesen oder auch zukünftig für den, wie heißt der, Prix Pantheon?
So ein Kabarettpreis. Ja, das ist ein Kabarettpreis, der in Köln, in Bonn vergeben wird. Da war ich zweimal oder dreimal. Das ist so eine so Kleinkunst-Kabarett-Szene.
Wie bist du da reingekommen? Das ist jetzt nicht ganz so deine Richtung eigentlich.
Nee, aber ich habe, als ich das geheime Tagebuch der Carla Bruni schrieb, und das ist ja nicht die einzige satirische Kolumne, die ich hatte, oder ich habe ja relativ häufig solche Stücke gemacht, das war so sicherlich das kontinuierlichste, oder ich habe ja auch mal, als Martin Walser sein Reisetagebuch verloren hat, dann habe ich das ja, ich habe es ja gefunden und konnte ja veröffentlichen, was da drin stand. Und es ist total erstaunlich, das fand ich ganz großartig, ich kann so schreiben wie Martin Walser. Also zumindest so beschissen. Das ist eine großartige Erfahrung, macht wahnsinnig viel Spaß. Aber ich glaube, das kam über das Carla Bruni-Ding. Das war dann ja auch ein Hörbuch und so weiter. Und in dem Moment, wenn du da so drin bist, dann werden die auf dich aufmerksam. Dann merken die, die Frau hat einen Blick dafür. Da stimmt das Timing oder die kann Pointen setzen oder was weiß ich. Und dann kommst du halt auch in solche Situationen rein.
Ich finde das spannend an deinem Profil, dass einerseits du schon sehr, ich nenne es mal, ernsthaften Journalismus machst, ja, wenn es also auch einen kritischen Journalismus macht und es aber auch die U-Richtung gibt, wo du ja selber sagst, die wird, also ich kenne diese Diskrepanz, dass Unterhaltung immer geringschätzig bei ich will das jetzt sozusagen nicht auch in diese Richtung stecken, aber dass du dann plötzlich auch in der Jury für einen Kabarettpreis bist, so, das ist, das macht, glaube ich, so ein relativ eine, wie sagt man es, unique Silke aus, ja, das ist sozusagen so das Silke-Profil. Ist das lustige Schreiben, war das von Anfang an bei dir auch dabei oder ist das gekommen mit der Zeit?
Das war eigentlich das Erste, damit fing es eigentlich an. Ich fing ja eigentlich damit an, wie gesagt, ich wollte dann ja nach meinem Abitur Journalistin werden und wusste ehrlich nicht ganz genau, oder ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie das geht. Also mir war überhaupt nicht klar, dass es da so Schulen gibt, wo man sich bewerben kann. Und ich hatte zwar jetzt so Praktika gemacht, aber so richtig Beziehungen hatte ich auch nicht. Ich bin dann auch zuerst bei Spiegel TV gelandet. Ich war da ein Jahr lang Redaktionsassistentin bei Helmut Karasek, der hatte damals eine Sendung. Und also habe da Redaktionsassistenz und Aufnahmeleitung gemacht. Und wie gesagt, ich wollte irgendwie schreiben. Ich wusste, ich muss auch schreiben und wollte wahnsinnig gern zu einer Frauenzeitschrift, hatte aber auch nicht richtig eine Chance. Damals, da waren die alle so wahnsinnig schlecht. Das war kurz bevor so eine neue Generation kam mit Allegra und so weiter. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann macht man halt eine selbst. Das war so eine Kneipenidee. Und das war dann das Gründungsmoment sozusagen von Planet Pussy. Dann haben wir so ein Ding selbst gemacht. Das hieß Planet Pussy, gab 4 Ausgaben und war so ein popfeministisches Kampfblatt. Total lustig. und hatten das Glück, dass wir zwischen Ausgabe 2 und 3 wirklich überall besprochen waren. Also wirklich, wir waren im Fernsehen, wir waren im Radio, wir waren bis auf den Spiegel, haben alle über uns berichtet. Das war so, wir kamen gerade so rein in diese Riot-Girl-Bewegung. Heike Makatsch hatte dieses unsägliche Interview gegeben, zusammen mit Johanna Adoyan, wo man ja gedacht hat, denen haben sie das Hirn rausgenommen. Und das war die Zeit, das war Anfang der 90er. Und dann haben wir halt dieses Ding gemacht und das war wiederum ganz wichtig, weil dann die anderen aufmerksam wurden. Dann hatte sich irgendwann Allegra gegründet und dann war ich die von Planet Pussy und konnte bei Allegra schreiben. Zwischendurch hatte ich dann auch noch Volontariat.
Warum gab es nur 4 Ausgaben?
Naja, wie das eben immer so ist, du machst was so, damals hat man das ja noch durch einen Fotokopierer gezogen, zumindest das erste Heft und das irgendwie zusammengeklebt und das sind natürlich alles Leute, die eigentlich einen anderen Beruf haben, die aber alle nicht genug Geld verdienen und dann, ja, dann hast du natürlich, also man muss dazu sagen, das kann man sich auch nicht vorstellen, es gab ja sozusagen das Internet noch nicht. Das war einfach, das war
Kinder.
Irgendwo,
ja.
Aber das war überhaupt nicht relevant, hatte mit unserem Leben nichts zu tun. Und dann heißt es, dann hast du irgendwann so 500 Hefte gedruckt und jetzt musst du die in die Kneipen bringen, in die Plattenläden, irgendwie so. Und dann machst du das auch, dann holst du natürlich das Geld nicht wieder ab und so. Oder du willst es abholen, dann sagen die, nee, wissen wir auch nicht, wo es ist. Also so war das. Und damit kannst du nicht dauerhaft ein Heft machen, es sei denn, du professionalisierst dich. Und da hatte ich mich damals irgendwie so quasi gegen entschieden.
Ja. Du hast ja selber schon das Missy-Magazin angesprochen, weil als ich habe jetzt erst von Planet Pussy erfahren, als ich so ein bisschen recherchiert habe über dich und musste dann auch gleich ans Missy-Magazin denken, weil mir das so vorkam erstmal wie die aktuelle Variante davon. Mhm. Du hast ja selber schon gesagt, du liest es auch. Kannst du einen Vergleich ziehen?
Weiß ich nicht. Also der Punkt ist der, ich glaube, das war Chris Köver. Irgendjemand aus diesem Umfeld hat mal gesagt, sozusagen, also jetzt nicht, es wäre zu groß zu sagen, es gäbe das Missy-Magazin nicht, wenn es nicht Planet Pussy gegeben hätte. Ganz so stark ist die Verbindung nicht, aber es ist klar, das Missy-Magazin ist auch damals Planet Pussy gab. Planet Pussy hatte tatsächlich für diesen kurzen Moment, wo es da war, wirklich einen Einfluss, auch Magazine, die Petra hat Formate geklaut, eine österreichische Frauenzeitschrift hat eine Geschichte übernommen und so, also das hat schon wirklich was gemacht. Und ich glaube, was diese Parallele ist letzten Endes sicherlich diese rotzige Haltung, also zu sagen, ne, don't wait for anybody to come, mach es selbst und spuck denen vor die Füße. Also wirklich so dieses, das glaube ich ist so, also das ist ja auch was Missy irgendwie auszeichnet, ein großes Selbstbewusstsein, eine, vielleicht auch eine Klarheit in der Position, die zwar manchmal ein bisschen eigenartig ist, aber irgendwie so ein weibliches Selbstverständnis, das sich aus der Rotzigkeit nährt. Ich glaube, du hast als Frau auch manchmal nicht viel andere Möglichkeiten.
Also ich habe mit dem Missy-Magazin, es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich stört. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass es sich besonders richtet an Frauen, die keine Kinder haben. Das klingt jetzt so einfach, aber es ist vor allen Dingen für junge, sehr lebensunabhängige Frauen, die noch nicht bestimmte Entscheidungen getroffen haben, also in bestimmte Richtungen sich irgendwie zu begeben. Kinder ist jetzt auch vielleicht, es müssen nicht nur Kinder sein, aber die sozusagen bestimmt eingebunden sind in ihr Leben. Weil manchmal die Texte, die drin sind, ich denke, ja, aber das geht halt auch nicht immer. Also das ist so, es gibt halt noch andere Sachen, die auf dich einwirken.
Ich glaube, es sind Texte für Menschen, die nur für sich selbst verantwortlich sind.
Das meine ich, genau.
So, das ist es halt. Ja. Es ist so, da ist, ja, ne, du bist nicht für jemand anderen. Du musst dein Leben nicht verändern, weil du jemand anderem da in der Pflicht stehst, sondern du bist nur dir selbst verpflichtet, vielleicht auch der Gesellschaft, also die wollen ja was und das ist sicherlich richtig.
Ja, das trifft es gut, deswegen wollte ich auch sagen, es geht nicht nur um Kinder, aber genau, dass man nur sich selbst, und das ist auch nicht wirklich eine Kritik, weil das ist ja auch ein Bedarf, diese Texte, aber das manchmal sozusagen, wo ich dann denke, ja, weil ich halt selber zum Beispiel für 3 Kinder zuständig bin irgendwie und ich kann es ja auch lesen, obwohl ich keine Frau bin und mich würde interessieren, aber manchmal merke ich da dann so einen kleinen kognitiven Bruch zwischen mir und dem Text. Ich finde es aber schön, dass es gibt. Ich habe es damals auch beim Crowdfunding unterstützt. Ich glaube, ich habe irgendeinen Stoffbeutel noch vom Missy-Magazin irgendwo rumliegen. Du hast vorhin gesagt, du willst eigentlich nicht über deine Dozententätigkeit sprechen. Das respektiere ich natürlich total, aber worüber ich gerne kurz mit dir reden würde, ich habe angeguckt, was du so machst. Also du gibst Workshops zum Beispiel zum Thema kreatives Schreiben, wenn ich das richtig gelesen habe. Tatsache finde ich das total interessant und wenn ich Zeit hätte und so, ich würde so einen Kurs gerne besuchen, ja, weil es klingt für mich sehr, sehr.
Oh, es gibt denn nichts einen in Berlin. Also jetzt mal jenseits dieser ganzen Akademien und so, wo ich manchmal bin, weil nämlich eine Freundin von mir, die schon auch in meinen Kursen schon war, die sich dann in so eine Akademie einbucht und so weiter, aber auch immer auf so Leute trifft, wo sie sagt, die würden so gern, wollen wir nicht einen Kurs machen. Also deswegen soll es demnächst einen geben.
Kannst du mal pitchen, was, also sozusagen, was erwartet mich in so einem Kurs? Weil für mich, das klingt halt auch, also kreativ klingt, finde ich, vom Wort her, es klingt auch immer kreativ, total. Klingt wie, das kann man nicht lernen. Ja, das, also sozusagen, das ist so wie, sei mal spontan. Aber Tatsache, es geht ja wirklich um Handwerk, ne? Also kannst du das mal beschreiben, was du da machst?
Also es geht nur bedingt um Handwerk. Es geht tatsächlich um, es geht insofern um Kreativität, als das, und das habe ich jetzt aus dieser Erfahrung, ich mache das ja nun schon, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so, also jeder Mensch hat ja ein kreatives Potenzial. Das ist in jedem drin. Also jetzt reden wir über Leute, die schreiben wollen. Und es ist sicherlich bei manchen stärker und bei manchen weniger stark vorhanden. Und es ist aber die Frage, also meine Erfahrung ist eigentlich, dass es eine Frage der Zugänge ist. Also kommst du an dein kreatives Potenzial ran oder nicht? Und in den meisten Fällen sind diese Zugänge verstopft. Und so, ich empfinde mich als wie so eine Rohrfreilegerin. Ich versuche diese Zugänge frei zu machen, damit die Leute da hinkommen, damit sie darauf zugreifen können. Und das tue ich durch ganz, ganz viel durch Übungen. Und diese Übungen gehen eigentlich immer darum, es geht darum, dass du musst locker im Kopf werden. Das ist so ein bisschen wie Gymnastik, wie so eine körperliche Lockerheit, die musst du auch im Kopf haben. Es geht um Spontanität tatsächlich, es geht um Assoziationsvermögen, das hat ja auch jeder, aber manche Leute, weißt du so, wenn ich jetzt sage, assoziier mal zu, da hat einer ein Wort im Kopf und dann denkt er sofort, oh nee, das Wort ist aber, das sagt man aber nicht. Also weißt du, es geht darum, diese Barrieren wegzumachen, also die Leute im Kopf freizukriegen, die Dinge zuzulassen, dass es eben so hervorkommt und irgendwie, es ist so ein bisschen, als würde man hüpfen. Ich möchte, dass die Leute hüpfen und dann kommst du auf ganz, ganz andere Ideen und es geht letzten Endes geht es darum, ich arbeite ja überwiegend mit Journalisten, nicht nur, vor dem Hintergrund, dass die Texte alle unglaublich ähnlich sind und wahnsinnig langweilig. Und ich bin zum Beispiel relativ häufig bei der Sächsischen Zeitung. Die Sächsische Zeitung hat ganz viele Außenposten in so lauter Orten, die so schlimm klingen wie Freital und Bautzen und so. Und da sind ja Leute, die immer über dasselbe schreiben müssen. Oder die in Dresden gibt es einen, der ist nur für Brücken zuständig. Ich muss über die ganzen Scheißbrücken in Dresden schreiben. Voll langweilig. So, und da jetzt zu gucken, wie geht das auch mal anders? Wie kriege ich einen anderen Zugang? Wie kriege ich einen anderen Einstieg? Weil der Leser ist ja auch gelangweilt. Und darum geht es. Also den Leuten so andere Ideen an die Hand zu geben, dass es eben unterhaltsamer wird. Dass du das da, dass man es gerne.
Ist denn eine Freundin von diesen, ich sag mal, typischen Einstieg in einen Artikel, der so eine kleine Szene voranstellt? Du weißt, was ich meine.
Es ist der klassische szenische Einstieg, probates Mittel. Ich bin da überhaupt gar keine Gegnerin, aber ich würde es auch nicht, das ist nicht das Allheilmittel. Überhaupt nicht.
Also es klang jetzt für mich so, wenn jemand über Brücken schreibt, dann schreibt der Peter lehnt am Pfeiler, der die Farbe seiner Jacke hat oder irgendwie so. Ja, das wäre so.
Ja, aber zum Beispiel, weißt du, der Mensch, der über Brücken schreibt, der schreibt jetzt schon seit 8,5 Jahren über Brücken. Und eigentlich kam er zur Dresdner, weil eigentlich wollte er so gerne über Autos schreiben. Jetzt schreibt er über Brücken. Und dann ist der ist zum Beispiel jemand, der über Brücken schreibt oder über Kindergärten oder irgendwie, also du bist nach einer Zeit genervt. Und ich finde zum Beispiel total wichtig, sich das mal klar zu machen und einfach jetzt lass uns mal über Brücken ablästern. Ey, Brücken. So eine, hier diese Brückenkacke die ganze Zeit, diese scheiß Pfeiler, diese genieteten Dinger, dieses blöde blaue Wunder. Ich kann das blaue Wunder schon nicht mehr hören. Die geht mir so auf den Zeiger. Und dann ist die in jedem Katalog und die Leute kommen nach Dresden, die sollen noch mal zu Hause bleiben. Weißt du, also lass das doch mal so, was fällt dir ein, wenn du denkst, Brücke ist scheiße? Und in dem Moment, nach einer Zeit, also das befreit auch. Du hast dann mal irgendwann abgekotzt Und dann ist auch mal, und dann kannst du auch gucken, ja, weißt du, dann, weil man blockiert sich auch ganz viel. Und es geht um solche Sachen. Und deswegen, du kannst zum Beispiel, du kommst dann um den szenischen Einstieg drum rum, wenn du dir mal denkst, also wenn du zum Beispiel assoziativ dann da rangehst, irgendwie, was fällt mir sonst zu Brücken ein? Und vielleicht ist es mal was ganz anderes. Und da du ja aber irgendwie, weiß ich nicht, 3 Brückenartikel pro Monat produzierst, darfst du auch einmal vielleicht einen ganz anderen Einstieg den Leserinnen und Lesern anbieten. Mhm.
Das ist auf jeden Fall spannend, was du sagst. Ich bin Tatsache, habe ich selber schreiben, also ich schreibe relativ viel, ich blogge sehr viel. Es ist bei mir genau andersrum gewesen, glaube ich, als bei dir die Entwicklung. Du hast ja gesagt, bei dir kam das Lustige schon relativ früh. Mhm. Ne? Und bei mir war das so, ich komme aus einem Bildungshaushalt. Ich komme also genau aus der anderen Richtung mit Theaterwissenschaftler, Stiefvater und so. Und ich habe viele Jahre gebraucht, um endlich abzulegen, dass man nicht versuchen muss, so elaboriert zu schreiben. Das war jahrelang bei mir drin und das war eine totale Blockade, die mich viele Jahre davon abgehalten hat, irgendwas aufzuschreiben. Weil ich habe dann so einen Satz geschrieben, oh, nee, der klingt jetzt aber nicht, das ist nicht Goethe, ja, so ungefähr. Und in den letzten Jahren bin ich dazu übergegangen, eher so zu schnoddern, einfach, also so schnoddrig. Einfach auf so was gerade in meinem Kopf ist und so Assoziationsketten einfach so zu Papier zu bringen. Und das hätte ich früher niemals gemacht. Und ich lasse auch erstmal zu, dass da Rechtschreibfehler drin sind und so, weil ich merke, auf keinen Fall mich jetzt unterbrechen. Und das Interessante, das Feedback ist, überwältigend ist jetzt falsch, aber es wirklich, dass sehr, sehr viel Feedback kommt und so, oh ja, Gott, und ich habe jetzt eine Tasse Kaffee getrunken und einen Text gelesen und ich merke so, wow, weil ich habe das abends dann in einer, ich setze mich dann abends hin und schreibe das in einer Stunde, dann ist es fertig. So, dann gehe ich noch 2-mal drüber, damit es nicht ganz so schlimm ist, was so Grammatik angeht, und setze es dann raus und merke, dieses einfach nur Gedanken zu Papier bringen, hilft Leuten, glaube ich, eben das so aufzusaugen und plötzlich so zu denken wie du, diese komischen Gedankensprünge zu machen. Ich liebe Gedankensprünge eigentlich, ne, weil mir das nicht weiterspringt. Und ich habe jetzt manchmal Freunde, die auch bloggen wollen und die mich ein bisschen fragen und so, weil ich halt viel mache, ob ich ihnen helfen kann. Tatsache ist das auch immer, wo ich versuche immer so hinzubringen, zu sagen, schreib einfach. Also du musst es einfach rauslassen irgendwie. Und das heißt, in die Richtung geht es bei dir auch, ja, dieses Loslassen.
Ja, unbedingt.
Ja, genau.
Also das ist ja auch die Frage, es geht ja auch um das Individuelle. Also es ist ja nicht damit getan, dass es irgendwie alle hochanständige Texte schreiben, sondern es ist ja so dieses, wo steckt da der Mensch? Worum geht's eigentlich? Und ist nämlich vielleicht demjenigen, der doch zur Sächsischen Zeitung gekommen ist, weil er über Autos schreiben wollte und jetzt leider über Brücken schreibt, vielleicht den da auch wieder hinzubringen, zu sagen, nee, ich wollte doch Autos, okay, das kann ich bei der Zeitung nicht machen, aber dann mache ich halt einen Blog oder so. Und deswegen, das finde ich schon wichtig.
Ich finde es lustig, dass du ja, glaube ich, den Leuten, die eher die klassische journalistische Laufbahn haben, die also dieses akkurate Journalistenhandwerk gelernt haben, dass du kommst, die eben diesen Quereinstieg macht und gesagt, jetzt werd mal locker. Das ist eigentlich passt das ziemlich gut, finde ich, zu dem, was wir vorher so gesprochen haben. Also das sozusagen wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, vielleicht würdest du ja diese Dozententätigkeit halt auch nicht ausüben, wenn du das studiert hättest. Weißt du, also vielleicht hätte das sozusagen das bei dir abgebaut eher, und vielleicht müsstest du heute selber diesen Kurs nochmal besuchen, um das wieder zurückzubauen. Eine Sache will ich auf jeden Fall noch besprechen, die auch mit dem Thema Schreiben zu tun hat, dein Buch, das letztens erschienen ist. Da habe ich mich nämlich wieder an dich erinnert, weil mir das auch so durch die Timeline gespürt wurde. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Mutter Blues. Mhm. Dein erstes ernsthaftes Buch, oder?
Ja, das kann man so sagen. So.
Mein erstes ernsthaftes Buch. Deine Schultern sind auch 600 Zentimeter nach unten. Du hast geschrieben über Abschied von deinem Sohn. Ben, glaube ich, heißt der, stand da, genau, von deinem 17-jährigen Sohn, wie der sich so langsam aus deinem Leben verabschiedet. Mhm. Oder
entfernt.
Entfernt, ich wollte gerade sagen, das ist das
so
Falsche.
Sonst noch tot.
Genau, und tot, genau, das ist ja auch ein Vergleich, nein, der sich einfach entfernt, auf verschiedensten Ebenen, wo Entfernung möglich ist, über das, was mit dir als Frau, mit deinem Körper passiert, mit Familie, mit Abschied von anderen Familienmitgliedern. Ich fand das schön, weil ich habe ja sehr viel mit Elternliteratur zu tun, vor allem halt durch meine Frau, die halt an dem Thema bloggt und auch arbeitet. Und das ein Thema ist, über das ich bisher eigentlich nichts gelesen habe. Ja, also es sind eher die, entweder die wirklich positiven Sachen, über die man schreibt, oder mal so was im Alltag nervig ist, oder die ganz vielen Tipps, was man alles besser machen kann. Aber mal so ein schwerer Text über dieses Thema war das erste Mal, dass mir das überwiegt. Deswegen fand ich das sehr besonders. Ich habe aber auch gemerkt, die Reaktionen waren sehr verhalten, ja, von denen, die sonst immer ganz viel kommentieren. Es war wirklich so ein bisschen gedrückte Stimmung, wenn man das so geteilt hat. Es kam so, hey, Mutterblues, das neue Buch. Und war so, ich glaube, weil ich auch viel mit jungen Eltern zu tun habe, und das war so ein bisschen so, das besteht euch jetzt auch noch bevor. Ja, wartet mal 15 Jahre, dann reden wir nochmal. Du hast jetzt schon ganz viele Interviews zu dem Thema gegeben. Es gab aber so ein paar Momente an dem Buch und auch an dem, was du drüber gesprochen hast. Also kannst du nochmal beschreiben, ich glaube, ich habe es auch so verstanden, aber war das für dich auch wirklich ein therapeutisches Schreiben, dieses Buch rauszulassen und zu reflektieren und das dann auch deinem Sohn zu geben, der es ja nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, freigegeben hat, dass du das veröffentlicht hast? Also hat dir das auch geholfen, einfach diese Periode aufzuschreiben in deinem Leben?
Hat es auf jeden Fall. Also das war schon was Selbsttherapeutisches, ja. Das kann man so sagen, weil das fing an, als mein Sohn 14 war und so richtig schön in die Pubertät kam. Da wurde mir so bewusst, dass diese gemeinsame Zeit, also diese gemeinsame Zeit, dass das jetzt hier gerade mal der Anfang vom Ende ist. Also jetzt, der ist 14, da kommen jetzt noch ein paar Jahre, aber dann war's das. Dann geht der weg und so. Und dann kam ich, also da fing es eben schon an, dass es mir schlecht ging, dass ich halt darunter gelitten habe, weil ich bin halt wahnsinnig gerne Mutter. Und war auch immer unglaublich gern Kleinkindmutter. Also ich dieses Betüdeln und dieses irgendwie Gemüse in irgendwelche Formen schneiden und so, sowas finde ich halt total toll. Und wobei, ich möchte immer betonen, dass ich nicht so eine Mutter bin. Also irgendwie, das war mir auch irgendwie immer, das ist mir dann ja doch wichtig. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich mich jetzt gerade klar ausdrücke. Aber egal.
Ich wollte gerade sagen, was denn jetzt, aber gut.
Was ich nicht mag, was ich ganz furchtbar finde, ist so eine Art Mutterkult. Ich mag nicht mit anderen Müttern Mütterdinge tun. Also das ist so, ich definiere mich nicht als Mutter. Ich definiere mich immer als Frau, da fehlt auch als Journalistin oder wie auch immer, aber nicht als Mutter. Also ich würde jetzt nie jemand anderen treffen wollen, weil ich Mutter bin. Das finde ich, ich will mich da auch nicht austauschen. Ich finde auch so, Entschuldigung, aber so diese Elternblogs oder was, also das interessiert mich nicht die Bohne. Also da habe ich eher so eine Berührungsangst. Das hat sicherlich mit den 80er Jahren zu tun, weil unter Kohl dieses Mutterbild nochmal so stark aufkam und dann Hannelore Kohl da war und das war, und die Schwarzwaldklinik zur gleichen Zeit, das war das Hinterletzte und deswegen glaube ich große Bestrebung, eben so eine Mutter zu sein, die halt eben nicht Kuchen backt und so einen Blödsinn macht. So, also, genau, deswegen kam so diese Trauer und die wurde dann relativ mächtig und nun ist halt Schreiben sozusagen mein Mittel. Und ich habe auch schon an anderer Stelle häufiger mal gesagt, das sage ich dann scherzhaft, aber da ist was dran, dass ich denke, ich schreibe, damit ich nicht trinke. Ich glaube ja, dass jeder braucht ja irgendwie so ein Ventil und man musste ja die Dinge irgendwie verarbeiten und ich glaube, ich würde wahrscheinlich saufen, wenn ich nicht dieses Ventil hätte, wo ich, deswegen waren auch diese Kolumnen immer wichtig oder auch diese blöde Spiegel-Online-Kolumne, damit das einfach mal raus kann und du weißt, das lesen Leute und jetzt kann man sich auseinandersetzen. Und von daher hatte auch das was Therapeutisches und gleichzeitig war es aber auch, ich habe von Anfang an, wollte ich sowas machen wie diese Befreiungsbücher der späten 70er und frühen 80er Jahre, der Emanzipationsbewegung. Ich habe die damals als junge Frau so mit 14, 15 wirklich alle gelesen und das war immer eine individuelle Geschichte, eine Leidensgeschichte, stellvertretend für die Frau in der Gesellschaft. Und so wollte ich dieses Ding begriffen sehen. Ich habe gedacht, ich schreibe das jetzt hier mal auf. Und dann, wenn ich weiß nicht, ob sich da drei andere finden, die sagen, stimmt, da hat sie recht oder so geht's mir auch. Das kann ich ja nicht wissen, aber das war so, ich hab das irgendwie gehofft, dass ich dachte, dass ich jetzt mal hier so stellvertretend für andere das aufschreibe und die da dann in der, ja, dass die vielleicht besser klarkommen. Und das hat sich auch eingelöst, das ist ganz schön, ich krieg halt Briefe oder Mails von Frauen, Und das ist ganz toll, die sich unglaublich bedanken und sagen, sie hätten das Gefühl, da habe ihnen jemand in den Kopf geguckt und die sich so, ne, man sagt heute, so abgeholt fühlen und sagen, ich habe gar nicht gedacht, dass es jemand anderen auch so geht und ich bin so erleichtert, nicht nur ich fühle so. Und das hat dieses Buch erreicht, das finde ich ganz großartig, ist ganz, ganz schön. Also echt die größte Belohnung an der Stelle, dass du merkst, das hilft tatsächlich anderen Frauen, sogar Vätern. Gibt auch Männer, obwohl Männer ja nicht so stark darin vertreten sind, aber ein paar haben sich auch gemeldet.
Ich habe drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, ob das, was du beschreibst, du sagst ja auch, dass du das für sehr symptomatisch hältst, auch wenn das natürlich nicht für alle gilt, ob das aber symptomatisch ist für ein Kind haben und nicht mehrere. Also es ist ja auch statistisch im Moment so, dass relativ viele Eltern ein Kind haben. Wobei ich gar nicht weiß, für welche Generation, das müssten wir jetzt nochmal nachgucken.
Es gibt die Tendenz zum Dreikind haben.
Ja, das ist jetzt neu, genau, das ist wieder neu. Wir haben sogar Freunde, die gerade ihr viertes Kind kriegen. Aber dieser starke Abschiedsschmerz, den du beschreibst, ich habe mich gefragt, ob der besonders dadurch, sagen wir mal, nochmal übersteuert wird, weil es das eine Kind ist, von dem man sich verabschiedet. Während wenn du mehrere Kinder hast, ist der Schmerz da, weil das eine Kind da ist. Gleichzeitig übst du aber schon für den Schmerz für die anderen Kinder und gleichzeitig sind die aber auch noch da. Das heißt, du weißt, okay, ich habe dann nochmal 3 Jahre und wenn du noch ein Kind hast, dann nochmal 3 Jahre. Also kannst du dir vorstellen, dass es besonders schmerzhaft ist, wenn man ein Kind hat?
Also das ist so eine, ich finde, das ist eine Ja-Nein-Antwort, weil es ist sicherlich für Eltern oder für Frauen, die nur ein Kind haben, unter Umständen sehr schmerzhaft, weil da nur dieses eine ist. Gleichzeitig, habe ich ja mit vielen Leuten gesprochen und weiß eben, dass es, also ich habe ja mit Leuten gesprochen, die mehrere Kinder haben und trotzdem, denen es trotzdem so schwer fällt, denen es auch, manchmal fällt es denen dann nur beim letzten so schwer, wenn das dann sozusagen endlich geht, weil ich meine, du hast dann ja irgendwie, manche haben ja 30 Jahre Erziehungsarbeit, ne? Also wenn sich das so streckt mit dem Altersunterschied. So, und von daher trifft es, es ist einfach eine individuelle Geschichte. Es gibt ja auch Leute, die das kaum betrifft. Es gibt Menschen, die ein bisschen traurig sind oder einen Moment des Schmerzes empfinden, die aber nicht leiden. Und mir ging es ja um diese Personen und vor allen Dingen die Frauen, die wie ich so unglaublich leiden. Und da ist ja eine Sache, und da bin ich dann ja auch erst beim drüber nachdenken drauf gekommen. Und das war dann eben auch ein Grund, auch für das Buch zu gucken, warum ist das jetzt so stark? Also meiner Mutter, die hat ja auch gelitten. Das war halt diese klassische Hausfrau. Die saß dann ja wirklich vor den leeren Töpfen und da war dann ja auch nichts mehr. Und das sind wir ja nicht. Wir sind ja zum Teil sehr, sehr, also viele Frauen sind ja doch tatsächlich auch einigermaßen stark emanzipiert und haben eine Aufgabe und ich war immer voll berufstätig, ich liebe meinen Beruf und. Warum ist das trotzdem so? Und dann habe ich halt gemerkt, das hat damit zu tun, weil wir ja unsere Kinder so spät kriegen. Also ich war 30, als ich meinen Sohn gekriegt habe, war damals, das ist heute noch recht früh. Der Punkt ist der, wenn die Kinder in diesem Alter sind, sind wir in den Wechseljahren. Und Wechseljahre sind halt einfach mit so einer Entwertung belegt. Das ist unglaublich. Das ist wirklich eine unglaubliche Frechheit. Und auf diese ganze Entwertung, also auch da ein Abschied. Und am deutlichsten ist das für mich der Abschied vom Körper. Also du kennst ja deinen Körper, der ist so, ne, wie du ihn kennst. Und auf einmal macht der so Sachen, die nicht schön sind und die für dich auch nicht, du willst sie gar nicht. Sie passieren aber trotzdem. Und da hast du da diese eigene Entwertung zum Teil auch dann auch durch die Gesellschaft und Frauen ab 50 werden halt zum Teil aussortiert. In vielen Fällen ist dann natürlich auch die Beziehung im Eimer, während die Männer, was auch interessant ist, oder viele Männer tatsächlich dann auch nochmal sich jüngere Frauen suchen oder es ja auch viel leichter haben, nochmal neu anzufangen. Aber egal, du hast diesen ganzen Entwertungskanon und obendrauf kommt dann auch noch dieser Mensch, der so irrsinnig verlässlich war, also die wahnsinnig verlässliche Bindung zu deinem Kind, ist ja auch was Gegenseitiges, zumindest solange sie klein sind. Und auch der sagt auf einmal, ey, nerv mich nicht, geh mir nicht auf den Sack. Mein Sohn hat gesagt, du, ja, wenn du essen willst, dann lad dir Freunde ein. Also, ne, fragst du so, ja, bist du denn zum Essen da? Und dann sagt er, nee, und dann sagt man auch, schade, ja, nee, wenn du essen willst, lad dir Freunde ein. Also, du kriegst die ganze Zeit echt, als würdest du eine Backpfeife nach der anderen abholen. So, und das ist halt so heftig. Und das ist zum Teil eine große Sauerei, wegen dieser gesellschaftlichen Entwertung, aber natürlich einfach auch so eine individuelle Schwierigkeit. Und tatsächlich die Medikamentengabe ist relativ stark in dem Alter an Frauen.
Psychopharmaka oder
und Hormone.
Und Hormone.
Also du gehst zum Allgemeinmediziner, der schreibt dir dann was auf für die Stimmung und du gehst zum Gyn und der schreibt dir Hormone auf.
Und was ist denn was man für die Stimmung bekommt? Also gibt es da so bekannte Medikamente? Ich kenne mich da gar nicht aus.
Ich kann die jetzt auch nicht benennen, weil ich mich da so nicht reingearbeitet habe. Aber natürlich gibt es die, irgendwelche Stimmungsaufheller oder auch Schlafmittel oder. Das geht ja letzten Endes geht es ja darum, dass die Frau weiter funktioniert. Das finde ich auch ganz spannend. Es ist ja in unserer Gesellschaft, also weil dann kommt ja auch die Frage, warum ist das eigentlich kein Thema? Warum redet man darüber nicht? Habe ich gedacht, ja, das ist so die leidende Frau oder die nicht funktionsfähige Frau, die ist nicht vorgesehen. Frauen haben zu funktionieren und deswegen, wie gesagt, es wird ja auch beim Arzt, wird ja deine Funktionsfähigkeit wiederhergestellt. Wir könnten ja auch einfach mal irgendeine Form von Ruheraum einrichten. Also noch dazu kommt, dass Frauen, also viele Frauen, Männer auch, aber Frauen stärker in dem Alter sich ja häufig auch noch um ihre alternden oder sterbenden Eltern kümmern müssen oder häufig auch um die Eltern des Partners. Also da ist auch ganz, ganz, ganz viel, da wird unglaublich viel geleistet an Pflegearbeit. Und da sind die Frauen sind einfach erschöpft. Also es ist ein ganz, ganz großer Erschöpfungszustand. Anstatt, dass wir jetzt mal Räume einrichten, wo das in Ordnung ist, wo du so sein darfst, wo du wieder Kräfte gewinnst, zu dir kommst, dich neu ausrichtest, whatever, kriegst du Medikamente. Und das ist einfach, es ist ja nicht in Ordnung.
Ich habe jetzt auch eigentlich die Antwort ein bisschen rausgehört auf eine Frage, die ich noch gestellt hätte. Du fokussierst dich sehr stark auf Frauen. Mhm. Und das ist für dich aber auch ein Frauenthema, ne?
Also es ist so, ich habe gedacht, wenn du denkst, du willst ein Buch schreiben, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einen Roman schreiben, du kannst ein Sachbuch schreiben, einen Ratgeber, was auch immer. Und für mich war es ja, ich wollte ja so von mir ausgehen, weil ich dachte, also ich will jetzt über mich reden und wenn ich Glück habe, dann können sagen drei andere, da hat sie recht. Und dann, also bin ich schon im Sachbuchbereich. Jetzt ist die Frage, gehe ich in so einen Ratgeberbereich, beziehungsweise hole ich mir so Experten rein. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich Experten reinhole, also du brauchst dann ja einen, der hat die Erklärung. Und in dem Moment, wo du, also das ist wieder das mit der journalistischen Ausgewogenheit, nimmst du auch noch jemand anderen mit einer anderen Erklärung. Und in dem Moment verändert sich die Tonalität von dem Buch und ich habe gemerkt, ich komme weg von diesem sehr, sehr, sehr persönlichen, sondern das kriegt so einen allgemeingültigen Ton, wie so Ratgeberbücher. Und da habe ich ja, nee, das bin ich nicht, das will ich nicht machen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, bei mir zu bleiben. Und da ich es mir nicht anmaßen kann, über Männer zu schreiben, habe ich die auch weitestgehend rausgelassen. Ich habe dann ja Interviews geführt und habe da zwei als Interview drin, wo ich so die erzählen lasse, ja, wie ist denn das für sie? Wie erleben sie das denn oder wie erlebst du das? So, und das ist der Platz, den Männer haben. Und ich kriege aber tatsächlich mit, dass es ganz stark auch ein Männerthema ist. Das ist mir dann während der Arbeit klar geworden. Ich würde es heute vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf Männer, also noch mehr erweitern. Das ist aber, glaube ich, auch eigentlich, es ist auch erst ein Ergebnis der letzten Jahre und der Entwicklung. Ich finde sie großartig. Also das ist ein ganz schönes Indiz, dass Männer mehr leiden. Ein wunderbares Indiz für veränderte Beziehungen. Ja. Dafür, dass Männer sensibler auch mit sich selbst sind, dass die mehr anders mit Gefühlen umgehen können, dass sie die nicht mehr so wegmachen können. Und was auch eine Sache ist, also haben viele Männer leiden stark, die auch aus getrennten Beziehungen, also wo die Beziehungen sich getrennt haben und die Männer halt eben Erziehungsarbeit auch übernommen haben. Also das war ja früher auch anders. Also als ich bin Jahrgang 66, wenn da irgendwie Eltern geschieden waren, dann war das Kind jeden zweiten Samstag einen halben Tag beim Vater. Das war die Regelung. Und das ist ja heute ganz anders. Und über dieses Moment eben auch diese Erziehungsarbeit zu leisten, entstehen die Bindungen zu den Kindern, also entstehen auch leidende Väter. Ich finde es ganz, ganz schön. So leid es mir für die tut, aber ich finde es eine ganz schöne Entwicklung.
Ist es auch. Also da Leiden ja eine Form von Emotionen ist. Und also ich sehe das auch so, dass es sich zumindest dahingehend verändert, dass Männer mehr bereit sind, Bindung zu ihren Kindern überhaupt aufzubauen. Mhm. Ja. Das ist noch nicht da, wo man es jetzt statistisch unbedingt hinhaben will, aber auf jeden Fall verändert sich das. Ist auch nicht mehr peinlich irgendwie, also dass man sich um sein Kind kümmert und irgendwie traurig ist und so. Das ist eigentlich schön. Sag mal, hast du Gilmore Girls geguckt, die Serie?
Nee,
weil ich musste bei den Interviews, die ich gelesen habe, immer wieder an Gilmore Girls denken, als es darum ging, um die Rollenverteilung, dass du hast so gesagt, du findest schon, Eltern sind Eltern und sollen nicht Best Friend sein der Kinder. Und Gilmore Girls war jetzt gerade wieder so groß Thema. Und ich habe die Serie sehr gern geguckt, aber habe fand die Mutter, aber dann können wir jetzt gar nicht so richtig drüber reden, es gibt so verschiedene Bindungstypen und die Mutter ist, würde man glaube ich kategorisieren als emotional missbräuchlich. Ja, emotional missbräuchlich ist dieser Bindungstyp, wo du halt dir beim Kind die Liebe abholst. So.
Ja.
Obwohl die Serie schön und lustig ist und emotional missbräuchlich sich für ein Kind auch gut anfühlen kann, weil die Mutter ja so nah ist, ist es halt trotzdem, also wenn die Mutter zum Kind ins Bett steigt, weil es traurig ist, dann stimmt da was nicht ganz.
Ja, wenn das Kind traurig ist, mag das in Ordnung sein, aber wenn die Mutter traurig ist.
Genau, das meine ich. Ne? Genau, das ist dieses emotional missbräuchliche, wenn man so, ich suche Trost beim Kind. Mhm. Das ist das der Indikator, dann stimmt was wahrscheinlich nicht irgendwie, wenn das irgendwie öfter vorkommt. Das heißt, also ich fand das spannend, weil ja eine Exit-Strategie aus diesem Dilemma, das Kind verabschiedet ist, sie versuchen so Kumpel zu sein mit dem Kind. Also ich kenne auch Eltern, die versuchen so, hey, ich bin so gut drauf und ich bin so lustig. Und möglicherweise ist dann der Abschiedsschmerz nicht so stark, weil das Kind sich vielleicht nicht so dolle entfernt, aber es hat natürlich auch eine ganz andere Beziehung zu Eltern. Und du hast aber eher beschrieben, dass du schon auch eher Mutter warst oder bist in so einer eher klassischen Mutterrolle. So. Verstehst du, was ich sagen will?
Ja, ich glaube, aber das ist so, das Ding ist, dass natürlich das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern hat sich ja verändert und da bin ich auch Gott froh drüber. Ich bin auch ganz froh, dass ich mit meinem Sohn ein anderes Verhältnis habe, als ich das mit meiner Mutter oder so hatte und dass es eben partnerschaftlicher ist und mehr auf Augenhöhe und so. Aber ich bin so ein, was mich daran stört ist, wenn, oder ich denke schon, dass die Rollen klar sein sollten, weil sonst eben genau das passiert, wenn die Rollen nicht mehr klar sind, wer holt sich was wo ab und es ist sicherlich so, irgendwann sind ja diese Menschen erwachsen und brauchen uns ja auch nicht mehr unbedingt mit unserer Expertise oder als Führungsfigur oder. Und trotzdem, also das ist ja auch, es geht ja schon darum, in Kontakt zu bleiben und miteinander was anfangen zu können. Aber dieses Kumpelhafte, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, ich finde, es gehört da nicht hin unbedingt. Also es ist ja schön, wenn Leute, ich glaube, es ist wirklich schön, wenn Menschen was miteinander anfangen können, weil sie sich wirklich gegenseitig, also auch wenn dass du da zum Beispiel deinen Vater wirklich einen interessanten Mann findest und neugierig bist, weil der ist interessant, der macht gute Sachen. Aber so diese komische Verkumpelung, wo dann einfach nicht mehr klar ist, dass es dein Vater ist, wobei, ich weiß nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich so ein Werbebild vor dem Kopf, sieht eigentlich ganz schön aus. Ich kriege das gerade selbst nicht ganz so gegriffen, worum es eigentlich geht. Aber was ich schon mitkriege, ist dieses, vielleicht auch, was du mit diesem emotionalen Abladen so meinst. Oder was ich zum Beispiel jetzt sehe, ist, dass viele Eltern sehr viel dafür tun, dass die Kinder bleiben, dass die nicht ausziehen. Und auch das finde ich, nicht richtig. Weil die Kinder sind irgendwann reif. Und dann müssen die gehen, egal wie schwer uns das fällt, das ist unser Problem. Und da ist es eben so dieses, wenn die dann so wahnsinnig viel dafür tun, dass die Kinder noch bleiben, nur weil sie es nicht aushalten. Also anstatt, dass man hinguckt, warum halte ich es nicht aus? Was ist in meinem Leben los? Warum habe ich vielleicht empfinde ich eine Einsamkeit? Warum brauche ich dieses Kind zu Hause? Ich fand meinen Sohn zu Hause auch toll, es hat echt Spaß gemacht. Er ist lustig und das ist nett, aber der war reif. Das war wie so eine Frucht, die geht auf und dann, wenn eine Frucht aufgehen will, dann bindest du die auch nicht zusammen. Mhm. So, weil der das ja auch für seine Entwicklung braucht. Und da sehe ich schon einige Eltern, die das zu verhindern suchen. Und das finde ich unfair und irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, das macht mich auch ein bisschen wütend, ehrlich gesagt.
Also ich bin natürlich sehr gespannt, was ich in 11 Jahren mache, wenn das erste Kind hier 18 wird. Ich habe bis dahin noch viel Zeit, drüber nachzudenken. Ich lasse mich da auch, also ich muss mich ja überraschen lassen. Ich fürchte mich natürlich auch ein bisschen davor, also weil so denn, als ich nur den Titel gelesen habe vom Buch und so die drei Sätze, die es dann immer so dazu gesagt, oh ja Gott, na 10 Jahre habe ich noch und dann mal gucken. Ich bin ja selber erst mit 27 ausgezogen.
Ach, guck an, ja.
Das Thema mache ich jetzt aber nicht auf. Das ist ein großes Thema für sich. Deswegen kenne ich aber schon diverse Überlegungen so zu dem Thema. Ich habe ja nicht von ungefähr auch noch das Thema Gilmore Girls ans Ende gepackt, weil am Ende frage ich meine Gästin immer, was sie gerne für Serien guckt. Was guckt denn Grimme-Jury-Mitglied Silke, jetzt muss ich wieder richtig aussprechen, ich habe schon totale Hemmung jetzt bei deinem Namen, Silke Burmester, war es richtig?
Burmester. Ach, du legst mal beim E so nach.
Ja,
Burmester.
Du, vielleicht, weil ich Berliner bin, liegt es euch daran?
Vielleicht.
Was guckst du denn gerne für Serien?
Also ich habe jetzt zuletzt, habe ich Good Girls Revolt geschaut. Das ist, ja, die ist auch untergegangen. Die habe ich auch nur gesehen, weil sie in der Süddeutschen so erwähnt wurde. Und ich dachte, ach, guck mal an. Das spielt Ende der 60er, Anfang der 70er in New York, ich glaube in New York ist es, in einer in der Redaktion eines politischen Wochenmagazins. Und da ist es so, da arbeiten Männer und Frauen. Und die Männer sind die Reporter und die Frauen sind die Researcher. Und die Researcher machen die ganze Arbeit. Also das ist wirklich so, das ist das Journalistische, das sind die Spürhunde, das sind die, die finden, die, die suchen die Informanten, die, also die leisten eine Irrsinnsarbeit. Und die Männer sind aber, schreiben aber die Artikel. Und da, deren Name steht in der Zeitung und die kriegen ein Irrsinnsgeld und die Frauen werden halt so, na, wie so Sekretärinnen halt behandelt. Und selbst wenn mal der Mann irgendwie komplett ausfällt und die Frau dann den Text schreibt und rettet und so weiter, steht dann natürlich sein Name dran. Und dann, also, und dann entspinnt sich da so eine Revolt-Bewegung. Also die organisieren sich. Und dann gibt es so drei Hauptfiguren, aus deren quasi Perspektive oder eben auch mit deren persönlicher Geschichte das erzählt wird. Und ich liebe die 70er Jahre. Also es ist wieder so ein geiles Setting. Das ist so, das ist ein bisschen wie Mad Men, aber nicht ganz so fein ausstaffiert, wobei es auch eine, also wahnsinnig gute Kostüm und Requisite ist. Das habe ich wahnsinnig gern geguckt. Jetzt zuletzt. Ich habe auch unglaublich gern Downton Abbey geschaut. Finde ich auch total toll. Ich habe als Kind aber auch immer das Haus am Eaton Place geschaut. Und was habe ich noch gern gesehen? Ja, zum Beispiel bei Breaking Bad war ich nur froh, als es endlich vorbei war. Das war ja nicht aushalten. Da ist zum Beispiel, da ist so eine wahnsinnig schlechte Energie drin. Da, am Ende, du möchtest dich, du weißt gar nicht, willst du Chips essen, willst du dich ritzen, was willst du jetzt machen? Also da war ich nur froh, als es zu Ende war.
Ich habe das mit meiner Frau angefangen und meine Frau ist sehr empfindlich, was Fernsehserien angeht und die hat gesagt, dass es wirklich eine tolle Serie ist nach der zweiten Folge, aber wir gucken das nicht weiter, weil das ist jetzt so typ deprimierend irgendwie.
Ja. Ja,
das passt so zu deiner Beschreibung.
Genau, und das wird ja noch ganz, ganz übel. Eben. Und so. Und nee, aber das ist so. Natürlich habe ich wahnsinnig gern Mad Men geschaut, ganz klar.
Hast du Girls geguckt mit Lena Dunham?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Das darf man eigentlich nicht sagen, aber
doch,
ich kann
man.
Auch sagen, ich habe zum Beispiel Lerchenberg geguckt, fand ich toll.
Das kenne ich gar nicht.
Lerchenberg ist ganz großartig eine ZDF-Satire. Das
klingt auch so.
Genau,
Satire,
und zwar
ja.
Da mit Sascha Heen. Sascha Heen spielt sozusagen sich selbst den gealterten Star, der jetzt unbedingt nochmal auf die Bühne will. Und es ist eine, also das ZDF hat da eine Größe, wie man es im Programm jenseits jetzt mal von ZDF Neo komplett vermisst, nämlich so, sich so selbst auf die Schippe zu nehmen. Diese ganzen Klischees übers ZDF, eben Lerchenberg und so weiter, werden da alles schön aufgebrüht, das habe ich auch gern geguckt.
Ich habe gerade so ein Interview mit Harald Schmidt gelesen, der spielt ja immer im Traumschiff mit, ne? Das ist doch auch ZDF-Produktion. Mhm. Ich habe das nie gesehen, aber spielt der das ernst oder spielt er das satirisch, weißt du das?
Also ich mag Harald Schmidt als Schauspieler überhaupt nicht, weil ich glaube, dass er denkt, dass er spielt, aber er immer den gleichen komischen, schwäbelnden Kaspar gibt. Also ich finde den als Schauspieler, ich habe ihn allerdings nicht auf der Bühne gesehen, ich habe den ein paar Mal im Fernsehen gesehen, ich halt das nicht aus, ich finde das total blöd.
Ich habe auch, hat sich mir auch nicht eingeprägt, dass ich ihn irgendwie mal gesehen habe, also dass es so hängen geblieben ist und ich dachte, jetzt muss ich unbedingt weitergucken. Ja, aber was ich fragen wollte, aber Traumschiff ist schon eine ernst gemeinte Serie, oder?
Ja, Traumschiff, guck mal, Traumschiff ist bestimmt 30 Jahre alt. Und richtet sich an so der typische ZDF-Zuschauer, glaube ich, 64, aus Baden-Württemberg stämmig, der ein schönes Leben haben möchte und berieselt von Vibe und, nee, nicht Vibe, von Wein und dem ZDF. Ja, Vibe, weil ich muss die ganze Zeit an diese schreckliche Schauspielerin denken, die diese seit 100 Jahren diese Stewardess spielt, irgendwas mit Keller heißt, die Heidelinde Keller. Ja. Und die sind auch schon so 7-mal geliftet und das ist alles grotesk. Also das ist so, da hast du mal das Gefühl, da haben sie Leute, die eigentlich schon tot sind, den haben sie so einen Robotermechanismus irgendwie auf den Rücken gebunden, dass sie sich noch bewegen können und so ihre Sprechrollen da ausfüllen. Das ist furchtbar.
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine neue Serie, ich gebe hier auch immer meine Serien-Updates durch, aber ich glaube, so in letzter Zeit habe ich eigentlich gar nichts geguckt. Aber ich habe Tatsache angefangen, die ganz alten Star Trek-Serie zu gucken, was jetzt nicht so spannend klingt, aber mit diesem zeitlichen Abstand, diese, das muss ja 60er Science-Fiction zu sehen, die auch ihre Issues hat, was so die Rolle der Frau
in der Serie.
Also wenn du dir jetzt so die alten Captain Kirk Sachen angehst, eigentlich geht's, also mir ist aufgefallen, in fast jeder Episode gibt es einen sexuellen Übergriff. Also es gibt meistens den Bösen, der irgendwie halt reinkommt. Irgendwie muss das Böse verbannt werden. Das sind so ganz alte Geschichten eigentlich, die da erzählen. Und fast immer sind die Bösen übergriffig zu Frauen. Und du fragst dich natürlich, warum muss jetzt in jeder Folge eine Frau fast vergewaltigt werden? Also warum muss das sein? Warum muss das dargestellt werden? Ja, also gibt es ja auch so eine, wahrscheinlich so eine Wollust, das zu sehen, ja, dieses kurz, weil, ne, warum erzählst du diese Geschichte jedes Mal? Gleichzeitig ist es für 60er aber auch mal ein bisschen feministisch, weil es gibt halt eine Offizierin an Bord und so. Und da merkst
Lieutenant
du,
Uhura.
Genau, Lieutenant Uhura und dann auch noch ein, zwei anderen, wobei die meisten anderen Frauen, die irgendwie auf der Brücke auch noch meistens sterben müssen irgendwie. Und da merkt man, das passt ganz gut zu Mad Men. Also man merkt da so diese Umbruchphase. So, das ist, also aus der Perspektive ist zu gucken, ist irgendwie ganz spannend. Ansonsten Girls habe ich nur gefragt, fast jede Gästin sagt, dass sie das total gerne guckt. Außer manchmal kommt, nee, das ist die furchtbarste Serie der Welt. Und deswegen bin ich immer gespannt, was das ist. Ich gucke das tatsächlich sehr gerne. Also es war für mich auch, ich habe es eigentlich nur geguckt, weil ständig mir gesagt wurde, dass es eine tolle Serie ist. Und ich gucke das gerne, weil das einfach so anders ist, als was man sonst so sieht. Irgendwie.
Ich habe glaube ich, 3 Folgen gesehen und das ist irgendwie so an mir vorbei. Es gibt auch manchmal so Sachen, die dann so doch so vorbeiflutschen. Ja. Und dann ist das so geflutscht und dann habe ich irgendwann mal reingeschaltet. Ich glaube, es wird auch mal irgendwo wiederholt und so 3 Folgen gesehen und trotzdem nicht weitergeguckt. Ich weiß nicht, ich kann es, aber es ist natürlich großartig, dass es das überhaupt gibt und dass es dieses Phänomen auch gab. Mhm. Und die Dunham ist ja einfach eine total wichtige Figur an der Stelle. Also genau wie Amy Schumer oder so. Also da kann man nur froh sein, dass die da sind.
Du hast gerade gesagt, du hast es geguckt als wiederholt. Bist du so richtig Fernsehguckerin?
Zum Teil ja. Also ich meine, ich gucke nicht, weil es da nichts gibt. Aber ja. ich bin ja oldschool.
Ja, das ist ja auch, also du bist jetzt nicht hauptsächlich Netflix-Guckerin oder irgendwie sowas.
Also ich werde das wieder abbestellen, weil es so schlecht ist. Das finde ich ein wirklich richtig, richtig schlechtes Angebot. Das von Netflix ist deutlich besser. Aber ich versuche auch nicht so viel zu gucken. So. Und irgendwie, ich habe auch gar nicht so viel Zeit. Und dann gibt es ja auch manchmal Sachen in der Mediathek oder so. Also ja. Ich weiß nicht, ich bin dann...
Stimmt, ich gucke nie in die Mediathek, fällt mir auf. Dabei habe ich die mal, ich habe die erste Version der ZDF-Mediathek, da habe ich von einer Agentur gearbeitet, die gemacht hat. Also ich war da mit dran beteiligt, aber ich komme da gar nicht auf die Idee, da reinzugucken. Dabei sind natürlich auch schöne Sachen.
Doch, manchmal gibt es schon ganz so. Es gab zum Beispiel vor ein paar Wochen gab es ein großartiges Stück, das hieß Wellness für Paare. Und das war die Geschichte, da haben sie so 5 Schauspielerpaare genommen und dann war da so ein Hotel-Setting, Wochenende. Und was jeweils einer dieser beiden Partner sozusagen nicht wusste, war, dass es gar kein Wellness-Hotel ist, sondern dass man eine Paartherapie kriegt. Und dann ist das, das Konzept war der, dass die Schauspieler nur, die Rolle war angelegt, aber es gab kein Drehbuch und kein Dialog. Und das ist eine ganz dialoglastige Geschichte, so wie Gott das gemetzelt und sowas liebe ich. Ich liebe Dinge, die vom Dialog leben. Das war ganz, ganz toll. Das macht dann auch Spaß, sich das in den...
Aber es verschwindet da wahrscheinlich auch wieder. Ne? Ich glaube, ich fühle mich immer so unter Zeitdruck bei
Mediathek. Ja, natürlich.
Ne?
Also, klar, aber jetzt kommt bald, der Tatortreiniger kommt wieder. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja. Also wenn man so weiß, was da ist, dann...
Das wurde hier auch abgesägt, wegen das ist zu depressiv.
Von deiner Frau? Ja. Hm. Dann hat deine Frau aber... dann soll die mal eine Lachtherapie...
Du, nee, das ist...
Aber du schaust das schon, oder?
Ja, ich schaue das dann schon, genau. Nee,
welche Folge hat sie denn gesehen?
Die ersten 2 haben wir geguckt und das war auch, so gesagt, eine tolle Serie, aber irgendwie ist so... Und es ist auch, ich finde, es ist auch eine sehr traurige Serie. Also obwohl es lustig ist, auch zum Beispiel Orange is the New Black haben wir geguckt, das war aber so auf der Kippe. Ich verstehe immer nicht, dass das als lustige Serie verkauft wird. Das ist nicht lustig.
Auch den Hype nicht.
Ja, da gibt's so Lacher in der Serie, aber es ist vor allen Dingen alles ganz schön traurig irgendwie.
Hast du Transparency geguckt?
Nee.
Das ist auch, da guckt man einen Moment, bis man da so drin ist und es sind solche neurotischen Figuren. Also da haben wir irgendwann auch nicht weitergeguckt, weil irgendwann hält es nicht mehr aus. Hast du durchgeknallte?
Ich finde, mit dem Wort durchgeknallte können wir gut enden. Wir haben, glaube ich, unsere 1,5 Stunden gut gefüllt. Ich überlege nochmal, worüber wir gesprochen haben. Wir haben gesprochen. Du hast nochmal erklärt, warum du Silke Burmeister jetzt heißt. Jetzt habe ich
Top.
Richtig.
Super, jetzt super, richtig, so, du kriegst richtig, jetzt das Prädikat.
Genau. Habe ich es richtig ausgesprochen? Wir haben über Männerrechtler gesprochen. So nennen sie ja auch die Maskulisten oder Maskulinisten. Das werde ich gleich. Ich bin sehr gespannt, was die Auflösung ist. Über deine Wikipedia-Seite, dann über den Film Violence, an dem du nicht teilgenommen hast, weil du bei der IMDb stehst. Das finde ich ziemlich klasse. Wir haben darüber gesprochen, dass du nicht studiert hast. Das fand ich sehr interessant. Und über den Grimme-Preis und den Prix Pantheon und wie das so ist, in der Jury zu arbeiten, über kreatives Schreiben und über dein Buch, über Abschied. Ja, genau. Und über Serien.
Genau. War ganz schön.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst und sag tschüss.
Ja, tschüss. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Es hat nur Spaß gemacht.
Ja, das freut mich. Danke.